Herzlich willkommen, hallihallo, liebe Freunde, Fans des Podcasts. Es werden nach wie vor immer ein bisschen mehr. Ich freue mich nicht über die guten Rückmeldungen. Das motiviert mich dann wieder, neue und interessantere Gäste zu holen. Heute ist, also ich bin ja eigentlich ein bisschen sprachlos, dass er wirklich gekommen ist. Ich muss mal sagen, im Motorsport eine Legende. Der Raimund Baumschlager sitzt mir gegenüber.
Grüß euch, freut mich, dass ich da sein darf. Ist ja eine schöne Geschichte.
Voll super, dass du Zeit nimmst. Du bist nach wie vor im Geschäft für unterwegs. Sehr toll, dass du gekommen bist. Raimund, erste Frage, kannst du dich nur erinnern, wem und wann du das erste Interview gegeben hast?
Nein, das weiß ich nicht mehr so genau. Das ist sicher schon ewig aus. Ich weiß nur, dass ich total interviewscheu war. Ich habe ja 82 angefangen zum Fahren. Bin Eisenwurzenrallye natürlich daheim. Und dann bin ich halt auch gefragt worden von einem Journalisten und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich fast versteckt die ganze Zeit. Und viel schlimmer ist dann nur gewesen, wie es mit dem Fernsehen so weit gekommen ist, gell? Weil ich war eigentlich nie einer, der gerne in der Öffentlichkeit gestanden ist. Ja, es ist halt dann immer besser geworden, also von Zeit zu Zeit, aber ich kann es echt nicht mehr sagen, wer der Erste war, mit dem ich das gemacht habe.
Ja, aber Übung macht den Meister. Jetzt sind wir wahrscheinlich schon vielleicht im vierstelligen Bereich.
Kommt schon aus.
Ach, und dann kommt der auch noch. Du warst jetzt gerade bei der Rallye Monte Carlo, gell?
Genau, ja. War jetzt bei der Rallye Monte Carlo. Also wir haben einen richtig starken Saisonstart. Zuerst mit der Jena Rallye. 6 Fahrer, 5 verschiedene Marken. Das ist eigentlich mit unserer Firma das erste Mal, dass wir so viele verschiedene Fahrzeuge eingesetzt haben. Und dann sind wir eben mit Albert von Dün und Taxis zur Rallye Monte Carlo. War jetzt mittlerweile das 13. Mal, dass ich dort war. Und ist jedes Mal wieder eine wilde Geschichte, muss ich ehrlich sagen, sehr anstrengend. Die mache ich mir ein Eisspion für unsere Fahrer. In dem Fall halt auch für den Albert. Und dieses Jahr hat es richtig viel Schnee ergeben und ein bisschen unberechenbare Verhältnisse. Also war wieder eine tolle Geschichte.
Was macht der Eisspion vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Ja, Eisspion hast eigentlich sehr viel Verantwortung. Du stimmst einmal mehr oder weniger das Setup ab. Du sagst den Fahrer deine Vorstellungen, was du jetzt einbaust. Ja, welche Stabilisatoren, Widerstoßdämpfer eingestellt wird, welchen Reifen du fährst, wobei der Reifen in der Rallye-Weltmeisterschaft mittlerweile relativ einfach zu erraten ist, weil es Einheitsreifen sind, aber trotzdem fährst Spike, fährst keine Spikes. Und das Wichtigste ist halt, dass du mit einem Schrieb von der Fahrerpaarung nur mal über die Prüfungen drüber fährst und die letzten Aufzeichnungen machst. Also wo ist Eis, wo ist keins, und das sollst du halt nicht übersehen, weil die Leute, die sich ein bisschen auskennen im Motorsport, die wissen, mit welcher Geschwindigkeit, dass man auf so Straßeln durch die Gegend fährt, und wenn da plötzlich irgendwo Eis ist und das ist nicht in Schrieb drinnen, dann endet es meistens irgendwo im Graben. Und ja, wie gesagt, das ist relativ viel Verantwortung. Also du hast einen zweiten Fahrer mit, also einen Beifahrer in dem Fall. Du diktierst den praktisch halt nur einmal, da ist jetzt Gatsch, da ist feste Schnee vorbauen, da ist eben eisig, da ist der Asphalt draußen. Und da hat man halt seine Kürzel, was man mit der Fahrerpaarung sich vorher ausmacht, was man abstimmt. Und das ist halt dann der Job. Also es geht immer sehr früher los. Und bei mir ist es ja meistens so, dass ich Doppelfunktion habe, weil es ist ja meine Firma, die dort ist. Mhm. Also du fährst zu 2 Stunden, bevor dein Wettbewerbsauto fährt, über die Prüfungen noch drüber. Das ist genau getimed alles, also du kannst nicht fahren, wann du willst. Das sind Zeiten vorgeben. Ja, und nachher bist du natürlich nur am Serviceplatz und dann werden die Nächte halt kurz. Und wie es heuer war, ist die Rallye am Mittwoch angegangen. Und am Sonntag war es dann gar später Nachmittag gegen Abend. Und dann war es nur zum Heimfahren. Nicht? Das sind dann auch nochmal 10 Stunden vom Monaco heim. Das hängt sich an und zehrt auch ganz schön.
Wie würdest denn du den Rallye-Sport am 5- oder an der 5-Jährigen erklären?
Ja, ich muss ehrlich sagen, früher habe ich es halt irgendwie so gemacht, dass ich gesagt habe, schau her, Auto ist nach wie vor in unserer Gegend, das musst du ja irgendwo haben. Ja. Und da muss auch immer wieder eine Weiterentwicklung passieren, und das haben wir ja auch alles gemacht schon. Ja, der Schwellensitz, die Zusatzscheinwerfer, das ist alles eben aus dem Rallye-Sport rausgekommen. Und damit man das halt extrem belastet und austesten kann, macht man halt auch Motorsport. Und ich glaube, der Rallye-Sport ist halt da das Naheliegendste für die Serienautos noch. Ja, da fahren halt dann 2 Leute in einem sehr sicheren Auto. Man hat ja eine Zelle, eine Sicherheitszelle drinnen und Sicherheitsgurten, die kommen übrigens auch aus dem Rallye-Sport raus, ne? Und die Schallensitz. Und da fährst du auf einer gesperrten Strecke von A nach B, so schnellst du halt kannst, ja. Und dazu gibt es halt dann verschiedene Ansagen, wie man es halt in der Schule erlernt. Sagt der Fahrer in dem Fall im Beifahrer was an, so wie halt der Lehrer im Schüler was ansagt. Und das ist halt dann das, was du da niederschreibst. Und nach dem wird dann einfach gefahren. Ja. Da gibt es halt verschiedene Kürzel, weil du kannst ja keine ganzen Sätze aussprechen, weil das dir da viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, weil da bist du schon 3 Kurven weiter, als wie der Beifahrer, weil er nicht fertig wird. Ja, und auf jeden Fall das so schnell und so sicher wie möglich. So einfach versuche ich das zu erklären, ob's geht, weiß ich nicht.
Ich hab's kapiert, ja, weil ich habe den Vorteil gehabt, dass ich als kleines Kind, dass die Bühne-Eiswurzen-Rallye zweimal zumindest da vorbeigegangen ist. Und das war natürlich als Kind, ist das ja irrsinnig beeindruckend, faszinierend. Ich meine, als Erwachsener genauso. Ich habe mir jetzt wieder das Vergnügen gehabt, bei der Generali mal zuzuschauen. Heuer war's ja, also du bist ja da wahnsinnig vertreten mit deiner Firma, Baumschlager Rally Racing.
Wir haben 6 Fahrer gehabt,
ja,
und 5 verschiedene Marken. Also das ist losgegangen mit unseren Skodas, was eigentlich unsere Hausmarke immer war oder nach wie vor auch noch ist. Dann haben wir einen Toyota Rally 2 gehabt und einen Citroën. Also das ist die höchste Kategorie im nationalen Rallysport. Dann noch 2 Nachwuchstalente, ein Maximilian Lichtenegg, also ein junger Kärntner. Das für mich das größte Talent ist momentan in einem Rallye 3, also das ist auch Allradantrieben, aber ein bisschen schwächer als unsere Rallye 2 Autos. Und dann noch Marcel Neulinger, ist auch Oberösterreicher, auch wirklich ein junger, guter Bursche, der ist ein Lancia gefahren, ein Fronttriebauto, also Rallye 4. Das ist alles super, man muss aber eins sehen, du brauchst die Leute auch dazu, die das Ganze beherrschen dann. Ja. Du brauchst überall einen Kartschiff, also einen Chefmechaniker. Der Ingenieur muss das alles ganz gut verstehen und du hast logistisch auch einen Riesenaufwand, weil die haben natürlich alle verschiedene Reifen, auch Dimensionen verschiedene. Es war eine gescheite Herausforderung und wir haben das erste Mal so gemacht, dass wir wirklich 5 verschiedene Marken haben. Wenn einmal schauen, dass man ziemlich alles mit einer Marke macht. Das geht los beim Beladen von den LKWs. Du brauchst die Ersatzteile mit, das musst du alles transportieren. Du kannst aber nicht alles jetzt in einen LKW einschmeißen. Du brauchst dann für jedes Einsatzfahrzeug eigentlich ein eigenes Serviceauto noch mal dazu. Ja, wir waren recht erfolgreich und muss ehrlich sagen, 2 Autos unter die ersten 3. Dann der Marcel Neulinger hat 2 Kategorie, Zweiradangetriebene Kategorie mit über 2 Minuten Vorsprung gewonnen. Der Lichtenegger war auch richtig schnell, der hat leider dann der Beifahrer einen Fehler gemacht. Wir müssen ja zu fixe Zeiten dann immer wieder an verschiedene Punkte sein, damit eben nicht gerast wird auf der Straße. Heißt, du stempelst dort in Freistadt wieder vor der Messehalle um 13.30 Uhr, jetzt sage ich einfach eine Uhrzeit ein, und da heißt es nicht 31 oder 32, wenn du vorkommst oder zu spät kommst, gibt es Strafzeit. In dem Fall haben sie 1 Minute zurückgestempelt und das wird natürlich noch mehr gestraft. Du hast wirklich dann eine Strafminute. Kommst du 1 Minute spät, kriegst nur 10 Sekunden. Genau, damit nicht gerast wird, damit das einfach halt alles gescheit eingehalten wird. Aber der war auch unter die ersten 3 gewinnen in seiner Kategorie. Keine technischen Probleme. Dann haben wir mit dem Mats Ösberger einen Norweger dabei gehabt. Der ist schon Rallye-Weltmeisterschaft gefahren, hat sogar schon einen Rallye-WM-Lauf gewonnen, war Citroën-Werksfahrer. Mit denen haben wir auch das erste Mal zusammengearbeitet. Das ist auch immer interessant. Wir kennen uns zwar schon lange, aber nicht so wirklich gut. Und schon gar nicht, wenn es um einen Job geht. Ja, oder hast nicht genau gewusst, wie verhält sich der, hat er irgendwelche Starallieren. Aber es war eigentlich genau das Gegenteil, wie man sich einen Norweger vorstellt. Zielstrebig, ruhig und gemeinsam geschaut, dass was Gescheites rauskommt.
Spannend, spannend. Deine Erfolge, die Listen ist so lang, sieht man jetzt am Audio nicht, aber würde den Rahmen sprengen. Ein paar Sachen muss man trotzdem erwähnen. Du hast den Rallye-Staatsmeistertitel 14 Mal insgesamt gewonnen. Das war ein Weltrekord. Du hast 2 weitere Weltrekorde aufgestellt, nämlich die 8 Staatsmeistertitel in Serie. Also du hast das, glaube ich, von 2003 bis 2010.
Ich glaube sogar, dass 10 waren.
Ist man 10?
Ich glaube, ja. Ich bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher.
Wahnsinn.
Ich bin recht schlecht.
Okay, Thema, okay. Und was mich total fasziniert hat, du hast damals den 24-Stunden-Weltrekord aufgestellt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 323 km/h. Wie funktioniert das? Du brauchst ja Pause auch.
Nein, es ist so gewesen, ich war ja jahrelang VW-Werksfahrer,
ja.
Bin dann dummerweise zu Fahrt gegangen. Dann während meiner Fahrzeit hat VW wieder angerufen und haben mich gefragt, ob ich das machen möchte. Sie sind einmal gescheitert und da war der Dr. Piech selber verantwortlich für das Projekt. Also das Ziel war ganz einfach, dass die mit dem VW W12 den Weltrekord schlagen für Lamborghini damals und Ferrari, die halt da vorne gewesen sind. Die haben mich dann ausgeglichen von Ford, also es war alles ein bisschen eine komische Geschichte. Auf jeden Fall bin ich da dann hin nach Nardo und ich habe dann gesagt, ja, ich bin schon bei den Langstreckenrennen so 300, 310 gefahren. Und ich habe halt gewusst, für die Leute wie ein Alexander Wurz, mit dem bin ich auch mal ein Langstreckenrennen gefahren am Nürburgring, dass dann die Schritte von 310, 320 bis 360, was wir ja da fahren müssen haben, die werden immens groß. Gell? Das ist, ob du jetzt, sage ich mal, 330 fährst oder 360, das ist fast der Unterschied, wenn du 100 zu 200 fährst.
Wirklich?
Vom Einschätzen her. Ich habe schon gut Selbstvertrauen gehabt, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es kann. Ich habe gesagt, ich muss das probieren. Das Auto hat 650 PS gehabt und das war eine richtig wilde Maschine halt auch. Hab das dann probiert in Nado und damals ja strengste Geheimhaltung. Ich habe nicht einmal meiner Frau erzählen dürfen, was ich tue, genau. Weil sie eben auch Angst gehabt haben, wenn sie wieder scheitern würden, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Also jeder Journalist, das waren nicht ganz wenig Geladene dort, haben da die Geheimhaltung unterschreiben müssen. Also das war alles, ja, ich will nicht sagen Hochsicherheitstraktor, aber es war alles ziemlich einsam und ja, eingekesselt halt, dass da keine Leute mitkriegen, was passiert. Ja, und dann sind wir da gefahren mit zwei verschiedenen Fahrzeuge, wenn bei einem irgendwas brechen würde, dass halt der zweite, dass der weiterrennt. Ne? Wir waren drei Fahrer auf jedem Auto und ich habe bei beiden fahren dürfen oder müssen, weiß ich nicht, wie man es dann sehen will. Du bist dann meistens so anderthalb Stunden gefahren und dann hat es einen Fahrerwechsel gegeben, tanken, Reifenwechsel. Und das ist ja alles in die Durchschnittsgeschwindigkeit eingerechnet worden. Also wir haben auch auf Highspeed wirklich Sitz tauscht. Die haben Reifen wechseln müssen. Und die Schwierigste bei der ganzen Geschichte war gar nicht so sehr an die Geschwindigkeit. Ich meine, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber das gewohnst du einmal. Aber der Boxenstopp. Wir haben bei den ersten paar Mal, wo wir das probiert haben, von 360, dass du abbremst, dass du wirklich am Punkt hinfährst, wie man es in der Formel 1 auch sieht, aber die fahren halt mit 80 km/h in der Boxenstraße, gell. Und wir sind da mit vollen Hammer dahergekommen und wir sind am Anfang ein paar hundert Meter zweig gefahren. Also das war wirklich so schwer einzuschätzen. Dann haben wir uns doof hinaufgestellt, waren wir vom Gas gegangen, waren wir anfangen zum Bremsen. Mhm. Und so haben wir uns halt dann da herangetastet. Also das war eigentlich eine ganz große Challenge. Und das Überholen teilweise auch. Es hat dann oft einen Seitenwind gegeben und in der Nacht, da haben wir keine Zusatzscheinwerfer gehabt, aus aerodynamischen Gründen, dass wir weniger Luftwiderstand haben. Also es war eine coole Sache und es hat etliche Unfälle gegeben. Ich meine, ich kann nicht drüber reden. Damals nicht. Im Vorfeld, da hat es Tifoser zerrissen, die sind verloren gegangen. Wir haben Reifenschäden gehabt. Ich Gott sei Dank nie. Aber da war der Mauro Baldi, ein ehemaliger Formel-1-Fahrer dabei, den hat es zwei, dreimal mit was erwischt. Und ja, es war schon, wenn ich heute so zurückdenke, eine Sache, wo man nicht wirklich wohl war dabei, wo du wirklich gesagt hast, ja, okay, das tut man, es ist gut gezahlt worden. Das ist eine einmalige Geschichte und der Rekord steht angeblich sogar heute noch. Er ist nicht mehr unterboten worden, ja. War zumindest vor einem Jahr war es auf jeden Fall so, weil da hat mich wer drauf angeredet. Und ich habe zuerst ja gesagt, ich bin so schlecht mit so Geschichten, die einmal passiert sind. Ich zähle meine Sachen weniger, wie oft ich was gewonnen habe.
Ja.
Auf jeden Fall war es ein tolles Erlebnis und ganz was anderes.
Da war die Strecken gesperrt, war sie da allein unterwegs? Das war
komplett gesperrt. Also da waren wir total allein unterwegs mit den zwei Autos und das war auch so. Wir haben ein Thema gehabt, dass ein Auto aus irgendeinem Grund ein bisschen langsamer war. Da waren vielleicht 7-8 km/h Unterschiede. Jetzt hast du aber mal überholen müssen in der Nacht. Und da hat es mit den Verwirbelungen oft ganz schöne Probleme gegeben, also wenn es da füreinander gefahren
ist. Wen hast du überholen müssen?
Das zweite Auto, was von uns auch eingesetzt worden ist. Wie ich erst schon gesagt habe, also wir haben zwei Fahrzeuge gehabt, die haben alle das gleiche Ziel gehabt, den Weltrekord zu brechen. Aber der Dr. Birch war halt damals so, dass er gesagt hat, okay, wir nehmen ein zweites Auto mit, falls irgendwas passieren würde. Mhm. Ja, das ist dann eh Gott sei Dank alles gut gegangen. Und wir haben uns damals ausgemacht, ja, wenn wir das schaffen, dann machen wir eine Riesenparty und ich glaube, es hat von uns einer und keiner irgendwie eine Minute geschlafen in die 24 Stunden, weil du bist so aufgezogen gewesen, dass man nicht einmal, ja, die Party, das war oben das und dann sind wir ins Bett gegangen. Also war gescheit anstrengend.
Wahnsinn, total, total beeindruckend. Was ich mich immer frage, und ich habe mir das auch bei der generell gefragt, wie kommt man zu dem Sport? Wie trainiert man für den Sport? Wie hat das bei dir funktioniert?
Ja, aber ich bin eigentlich auf eine ganz witzige Art und Weise dazugekommen. Wir haben schon als Burm immer zugeschaut. Es war ja damals der Hengstpass nur Schotterstraßen und da sind ja viele Rallyes über den Hengstpass drüber gegangen. Da haben wir oft mitfahren dürfen mit den Erwachsenen am Hengstpass auf und haben in der Nacht da die Auto dahergekommen gesehen mit den Zusatzscheinwerfern damals und das war halt so faszinierend. Ein Schulfreund von mir, der hat dann eben, wie wir selber so weit waren, dass wir Auto fahren dürfen, haben die Idee gehabt, wir müssen jetzt eine Rallye fahren. Und sag ich, ja, wer soll das zahlen? Wir haben kein Geld für sowas, ne? Nein, er gibt sein Auto her. Der hat mir eigentlich damals überredet, der Gößweiner Sepp. Er hat gesagt, der hat das alles mit Bamminger, Harry Bamminger ins Athlet. Leider gibt's ihn nicht mehr. Aber die haben uns damals einen Datsun aufgebaut. Und das Witzige war das, irgendwann ist man draufgekommen, dass das Auto gar nicht mehr homologiert ist. Das heißt, das ist gar nicht zugelassen für einen Rallye-Sport. Da hat der Harry gesagt, na, machen wir, reden wir mit unserem Spengler, der hat ein Auto, das dürfen wir nehmen, das dürfen wir umbauen, dann tauschen wir die Autos einfach aus. Und wir waren ja blind damals. Wir haben gewusst, dass man da schnell fährt. Wir haben nicht einmal gewusst, dass man einen Schrieb braucht. Wir haben geglaubt, ja, die lernen die Straßen alle auswendig. Da weiß jeder Fahrer, welche Kurven da zum Fahren sind. Und da gibt's noch so schöne Fotos, wo du den Beifahrer drinnen sitzen siehst, wo er sich halt beim Türgriff umhält. Und keine Ahnung, oder Zeitkarten, weiß ich noch. Wir fahren in Kirchdorf, das war unsere erste Rallye, die Bühneisenwürzen über die Stadtrampen. Und da vorne kriegen wir Karten überreicht. Ja, was ist das? Ja, Zeitkarten. Wir haben keinen Tau gehabt, dass du stempeln musst irgendwo. Und lauter so Geschichten. Also, wenn irgendwer das Rallyfahren anfängt, erkundigt sich vorher. Es war eigentlich nicht nur lustig, das war damals auch gescheit peinlich, weil wir keinen Tau gehabt haben. Jetzt sind wir halt wieder irgendwen gerannt, die da in unserem Umfeld halt gestartet sind und haben gefragt, was wir da jetzt tun müssen. Also, war eine witzige Geschichte, aber selber hätte ich es eigentlich nie wirklich vorgehabt. Also, der Sepp war eigentlich da die Triebfeder und der hat auch damals gesagt, wir wechseln uns ab. Er fährt alles in unserer Heimat drinnen und ich fahre halt heraußen. Da sind wir ja auch durch Schlierbach und in der Gegend gefahren. Es hat nicht lang funktioniert, weil ich bin ja grottenschlechter Beifahrer gewesen. Also ich habe wirklich Angst gehabt daneben. Und irgendwann ist einmal der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, du, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, entweder mehr auf oder ich fahre weiter, weil das drücke ich nicht mehr durch. Da sind wir gleich zweimal in Groben gewesen und nur dann bin ich weitergefahren. Und das war eigentlich damals der Anfang. Es ist dann weitergegangen. Kurz darauf sind wir in Atmung gefahren. Und dann war aber unsere gemeinsame Karriere mal kaputt, weil da habe ich gleich einmal das Auto gescheit zerstört, da ist mir das Talent ausgegangen. Bin in eine Mauer reingefahren und man muss sich das vorstellen, das war wirklich das Privatauto, mit dem der Sepp in die Arbeit gefahren ist. Das war dann ein kompletter Fetzen, das war kaputt. Und der hat dann aufgehört. Ja, und ich habe mich halt dann so durchgewurschtelt ein paar Jahre lang. Es war eine zache Zeit eigentlich danach, wo halt gar nichts vorwärts gegangen ist und schwierige Zeit gewesen.
Wann hast du einen Traum gehabt? Ich möchte Rallyefahrer werden. War das als Kind schon?
Ja, ich meine, das hat mir natürlich immer gefallen. Das war für mich einfach faszinierend, wie man Autos so bewegen kann. Und eben, wie wir da am Hengstplatz rum gewesen sind und vor allem in der Nacht immer, das war immer das. Da war ja alles leise rund um und um und dann hast du vor der Weiden die Autos gehört und dann die Lichter, die Lichtkügeln, wie sie immer näher gekommen sind. Ich bin da bei jeder Sonderprüfung, die es da irgendwo gegeben hat in unserer Gegend, war ich zuschauen. Oder wie es dann auch die Lauria-Komm-Rallye gegeben hat, also das habe ich mir alles angeschaut. Da sind ja ein paar aus Wendischgassenspital am Büren mitgefahren, Kirchdorf, der Planer Ewald, damals der Malermeister und Rudi Mack, Firma Mack kennt auch fast jeder in Spital am Büren. Und die haben halt da alle angehört mit und angefeiert. Hans Wesselitsch, das war die P17 Bar Gasthaus Alpenrose in Spital am Büren, das war wieder Treffpunkt, wo da alle zusammengekommen sind. Und das hat die halt immer mehr und mehr angesteckt. Also das war halt so, wo du denkst, ah, das muss ich jetzt auch mal probieren. Ne?
Raimund, was mich interessiert würde, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich weiß noch nicht, wie das die jungen Fahrer heute machen. Wie trainiert man?
Trainieren in dem Sinn war wahnsinnig schwer am Anfang. Du hast sowieso Talent gebraucht und ich sage auch, Rallye-Sport ist sehr viel Talent. Ein bisschen was kannst du lernen, aber das meiste musst du schon mitgeben haben. Also das ist eine Gabe, die du hast, wie der eine gabeln kann und der andere bricht sich halbwegs zuerst dabei, weil er einfach nicht so gelenkig ist und das Gespür nicht hat. So ist es auch beim Autofahren. Und das ist auch so wie im Straßenverkehr. Der eine kann es, der andere wird es nie lernen. Der hat halt einfach da ein Problem. Am Anfang, wie es bei uns war, da haben wir gar nichts trainiert. Wir haben gerade das Geld gehabt, dass wir die Rallye fahren können und da bist du halt ans Limit gegangen und der eine hat sich gespielt und der andere weniger. Und das ist halt dann schon immer professioneller geworden, weil dann hast du Sponsoren gekriegt und davor hast du halt auch abliefern müssen. Da hast du halt, oder heute noch so ist, dass du natürlich dann immer wieder behördlich gesperrte Streckenabschnitte hast. Also über 3 Kilometer oder was, wo du dann testest, Reifen probierst, Setup einstößt und eben dein eigenes Fahrkönnen auch immer wieder schärfst. Und ja, ich habe dann das Glück gehabt, dass ich einer der zwei Werksfahrer, die es jeweils gegeben hat in Österreich, war. Und bei VW damals, oder bist sowieso rund um die Uhr im Rallye-Auto gesessen, da war es dann ein knallharter Job. Da hast du so das Fahren selber nicht mehr trainieren brauchen, weil du sowieso permanent unterwegs warst. Aber was viele Leute unterschätzen, ist das körperliche Training. Also das tue ich heute noch. Und ich bin auch 10 Jahre in Oberdauern gewesen, wo der Hermann Mayer oben war zu der Zeit, auch Waldschofer, Schilchecker, Heinz und so. Das war höchst professionell. Also du hast da 6 Tage in der Woche trainiert. 2 Einheiten, Vormittag, Nachmittag und wurscht, wo wir gewesen sind. Ich bin ein ganzes Jahr einmal in England gefahren. Da sind wir noch laufen gegangen, irgendwann um 10 Uhr auf die Nacht, weil halt der Plan dementsprechend war. das ist schon wichtig, dass du Kondition hast, weil das bedeutet da Konzentration. Mhm. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man müde wird bei einer Aufgabe, wo du konzentriert sein musst. Weil dann bist du fehleranfällig und bist dann nicht mehr leistungsfähig. Und ich tue heute noch sehr viel. Also ich sitze sehr viel am Ergometer, tue gern Berggänge, Nordicwalken und so Zeug halt auch. Und Skitouren normalerweise, momentan hat es uns ein bisschen mit Schnee, aber so halt mit Fit und Mountainbike fahren halt auch. Also da schaue ich schon, dass ich die Zeit, wenn ich daheim bin, dass ich das auf jeden Fall nütze. Wie gesagt, so möchte ich halt da fit bleiben. Und von vorne ist es auch heute noch so, dass man eben aufgrund der Firma, dass ich sehr viel test, dass ich Setups rausfahre. Und jetzt halt mit verschiedenen Marken ist das auch nochmal interessant. Aber wie gesagt, das findet alles auf abgesperrte Strecken statt. Und früher war das halt so, bis zu einem Baum gegangen oder zu zwei, hast gesagt, du pass auf, wir möchten das und das heute probieren. Ja, passt eh schon. Hat's nichts gegeben, was du das heute machst. Glaube ich, steht 10 Minuten später Polizei da. Ja. Aber ist auch okay, das muss alles sicher sein. Und das ist dann alles mit Streckenposten. Also bei uns ist die Feuerwehr, die man das dann aussperrt, das ist dann alles mit Funk gekriegt und ist mittlerweile sehr professionell und sicher geworden. Aber wie gesagt, früher war es ein bisschen wildere Geschichte.
Wie habt ihr hier körperlich fit gehalten damals?
Ja, auch schon mit Laufen halt und wenn ich da halt zurückdenke, wie ich das angefangen habe, trainiert, dass du viel falscher gar nicht trainieren kannst. Also nur immer volles Rohr, gell? So richtig ausgekoffert und wie ich dann da nach Oberdauern gekommen bin, da haben sie mich austestet und dann, ja, so, was hast denn du übrig gemacht? Ja, das ist voll Gas, ja, das ist voll falsch, weil du hast keine Grundlagen-Ausdauertrainings gemacht, das haut überhaupt nicht hin. Und ich muss ehrlich sagen, wie ich mit dem Trainingsplan angefangen habe, ich bin ein bisschen schneller gegangen. Ich habe mich geschaumt und bin nur mehr nur in der Finsternheit irgendwo halt mein Trainingsplan durchgezogen, aber mir hat die Basis komplett gefällt, gell, weil du halt immer geglaubt hast, ja, du rennst gegen die Uhr, da habe ich meine Strecken gehabt und wenn ich wieder ein bisschen schneller war, habe ich mich gefreut, habe ich bin gut, ne, und da war der Professor Banzold, der hat mir das dann erklärt, mit 2 Kübeln hat er immer gesagt, 1 Kübel, das ist immer das, was du brauchst als Reserve für den Wettbewerb und den anderen müssen wir halt immer schauen, dass wir ihn auffüllen auch. Wenn du aber immer voll trainierst, sind einmal beide Kübeln leer, sagt er, du musst schauen, dass beide ziemlich voll sind, weil kannst du im Wettbewerb aus beiden ausschöpfen. Und das hat er relativ einfach erklärt und irgendwo habe ich es auch gecheckt. Und dann haben wir auch ja, Laktattests und alles gehabt, logischerweise, so wie es heute halt die Spitzensportler heute haben. Mhm. Also, dass sie nichts erzählen brauchen. Und wie es damals war, haben wir, ja, sage ich mal, Großteil am Ergometer abgespielt und laufen sowieso nur Fußballplatz, zigtausend Runden in der Zeit. Und das hat mich halt so anzipft, weil ich halt irgendwie gern Skitouren gegangen bin und alles. Und der Trinkel Hannes ist ja eigentlich einer meiner besten Kumpel, der hat damals auch schon viel trainiert, logischerweise, für sein Skifahren. Da hat mich überredet und wir haben immer so einen Brauch gehabt, wir machen einen Altjahrstag Skitour, eine gescheite, ne? Und da hab ich gesagt, ja, ich kann nicht, ja, 6 Tage später einen Leistungstest, und ach, geh mit. Und dann sind wir marschiert, ne? 6 Tage später, ich hab's da vom Laufband runtergeköpft, da habe ich zuerst gar nicht nachgedacht, dass da schon ein Ende sein kann. Und der Professor Banzold ist dann rausgekommen, sagt, Baumschlager, was haben Sie gemacht? Ich sage, trainiert. Ja, aber nicht, was ich Ihnen angesagt habe, Sie Idiot. Jetzt haben Sie wieder 2 Wochen Training kaputt gemacht. Umdraht eine bei der Tür und war er wieder weg. Also, denen hast du nichts vormachen können. Und du hast aber dann auch immer brav trainiert, weil du gemerkt hast, die checken das sowieso, gell. Und ja, man hat auch dann mit der Zeit, hast du so selber gemerkt, dass das einen Sinn hat, dass dir das was bringt, dass du einfach super Ausdauer hast und gerade bei den Langstreckenrennen, 24-Stunden-Rennen, da hast du halt wirklich hellwach und fit sein müssen. Da hast du schon gemerkt, dass das richtig, richtig was Positives war. Und ich glaube, das wird es heute genau noch so geben, dass viele junge Leute halt einfach auch volles Rohr sich auskoffern und ausbauen. Und ja, so ist einmal schon auch, dass du wieder ein bisschen Energie tankst, eben mit lockeren Einheiten. Das haben wir damals lernen müssen.
Wie muss man sich denn Raimund Baumschlager im Privat-PKW vorstellen?
Boah, zu mir sagen sie immer, ich fahre mal dumm wie ein Großvater, der bin ich auch. Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, bin eigentlich nie wirklich so schnell gefahren und tue es auch heute nicht, weil ich erstens glaube, man kann ein gewisses Vorbilder sein und ich brauche nicht schnell fahren, weil zu denen fahre ich dann alle und fahre auf die gesperrten Straßen. Ich glaube, dass ich keine 30 Grad Strafen zusammenbringe, seit ich Auto fahre und ich fahre wirklich viel und sehr lange Distanzen. Also wir fahren auch heutzutage eben zu einer Rallye Monte Carlo, fahren wir mit dem Auto oder nach Rom zu einer Rallye, vorher sind wir geflogen, heute fahren wir mit dem Auto, weil du viel flexibler bist. Eigentlich muss ich sagen, ja klar, hast du oft einen Klicker, das muss man auch sagen, sicherlich fährst du oft ein bisschen schnell, aber auch nur dort, wo du halt dann auch sagst, ja, kann nichts sein. Aber grundsätzlich vorsichtig, weil ich der Meinung bin, man muss so viel auf die anderen auch schon schauen, immer wieder. Ich war ja jahrelang Fahrtechnik-Instruktor beim ÖMDC. Mhm. Da habe ich damals auch das Glück gehabt, dass mir der Franz Hurt und der Herbert Grünsteil, das waren ja damals Rallye-Groß-Europameister, die haben mich da dann zum ÖMDC geholt, nach Desdorf, da war das erste Fahrtechnikzentrum. Und da war das sowieso eine Pflicht, dass du ordentlich aufführst im Straßenverkehr und dass du das nicht nur da predigst, was du zu tun hast, sondern das auch alles einhältst und so. Da sind wir schon auch sehr diszipliniert worden. Also, nein, aber ich brauch's nicht, ehrlich. Und vor allem, die Autos heute, das ist alles nicht mehr so, wie es einmal gewesen ist. Also die Regeln, der ist ja so viel ober, dass du auf gar nicht mehr viel tun könntest. Nicht so schöne Drifts oder was, wie es früher gegangen ist mit den Autos. Das spielt sich heute fast nicht mehr.
Und ich habe mir gestern da gibt's so eine ORF-Sport-Doku auf YouTube, die will mir reingezogen, irrsinnig interessant. Da sagst du an irgendeiner Stelle, dass du dich eigentlich im Rallye-Auto sicherer fühlst, weil du hast das selber in der Hand.
Genau. Es ist so, ja. Und das habe ich erst leider nicht fertig gesagt. In der Zeit, wo ich da Fahrtechnik-Instruktor war, bin ich draufgekommen, wie viele Leute wirklich nicht Auto fahren können. Also wirklich richtig nicht Auto fahren können. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die einen Führerschein haben. Aber da kriegst du dann schon Angst. Und dann schaust du schon genau, wer kommt da wie entgegen. Oder du kriegst da so ein Auge dafür auf der Autobahn, ob der jetzt auch ins Spür geschaut, ob er da Downer fährt oder nicht. Und das hat auch, ja, wirklich dazu beitragen, dass ich so eine Aussage getätigt habe. Weil im Rallye-Auto ist einmal so, da bist auf die alleine gestellt, ja, da kommt dir keiner entgegen, da ist abgesperrt und wenn da was passiert, dann hast du einen Käfig rund um dich und. Aber im normalen Straßenverkehr weißt du nie, wer da entgegenkommt, ob der jetzt rauschig ist, ob er Drogen genommen hat, was leider alles immer mehr wird, vor allem mit den Drogen, das heißt jetzt so oft, ja. Die Leute sind teilweise unberechenbar und das ist eigentlich das, was ich heute noch am meisten fürchte, dass irgendwer einfach, und man lässt es ja leider sehr oft, aus ungeklärter Ursache in Gegenverkehr eingefahren. Ja, meistens, was ist denn? Handy um und um spülen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil heute hat fast jetzt auch schon eine Freisprecheinrichtung, warum muss ich dann da das Handy vor dem Mund herhalten? Da sieht man immer wieder gewisse Leute fahren, überfordert und vielleicht ein Wurstzeiminar in der zweiten Hand und so da am Auto fahren. Also das verurteile ich. Das ist wirklich was, was nicht mehr sein muss. Nicht?
Anderes spannendes Thema, der Co-Pilot, der Beifahrer oder die Beifahrerin. Wie findet man den oder die?
Ganz schwierig. Müsste da mal nachziehen, aber ich glaube, ich habe sicher über 30 verschiedene Leute schon im Auto sitzen gehabt. Bin ich dann einmal bei drei hängen geblieben, wo ich einfach ja, das Gefühl gehabt habe, das ist jetzt alles sicher für mich, weil man muss sich ja das vorstellen. Die Ansage muss dann passieren, wenn du hören willst. Wie checkt denn der das jetzt, wenn du das hören willst? Also du musst ziemlich gleich dicken. Und am Anfang, ja, man, wie gesagt, die erste Rallye sind wir ohne Ansage gefahren, weil wir glaubt haben, wir kennen eh alles auswendig. Aber dann, wie man ein bisschen professioneller geworden ist, dann hast du schon gute Leute gehabt. Ich habe da einen Andreas Wolf zum Beispiel, Kirchdorfer, der lebt jetzt mittlerweile in Spanien. Und ist auch ein kompletter Aussteiger geworden. Mit Andreas, das ist super gegangen. Dann habe ich immer wieder andere auch probiert, weil du ja Reserve auch haben wolltest. Was ist, wenn der krank ist? Dann brauche ich wen. Das hat mit so viel überhaupt nicht funktioniert, wo aber die Chemie passt hätte. Was du gut verstanden hast, aber irgendwo die Aussprache oder einfach das Gefühl fürs Timing, wann sage ich was, hat nicht funktioniert. Und das ist wirklich ganz eine schwierige Geschichte. Und das merkst du bei vielen Leuten, dass das lang dauert, bis die Paarung wirklich dann auch hundertprozentig hält. Also wir merken das jetzt gerade wieder bei den eben Fürst Albert Fortun und Taxis, der wirklich viel fährt und richtig gut geworden ist schon mittlerweile. Der hat dann auch mal gemerkt, halt, dass ich brauche da was anderes. Das reicht mir nicht, was ich da zurückkriege. Ich brauche da wen, der mich nur besser versteht, der das einfach genauso fühlt wie ich. Dann habe ich was zum Sagen. Und der dich aber dann auch ein bisschen einbremst oder pusht, wenn es nicht funktioniert, wenn er merkt, du schläfst da halber Zeit hinter dem Lenkrad, der dir dann auch Gas gibt, ja, oder wenn du übertreibst. Aber das muss halt auch alles einen Sinn machen. Nicht nur, dass da einer drin ist, der der Chef sein möchte, sondern, ja, wie gesagt, da muss die Chemie passen, der muss so dicken wie du. Das ist eine schwierige Sache und die haben auch irrsinnig viel Verantwortung, weil du kannst da plump gesagt den Arsch anfahren als Fahrer, wenn der sich dann verstempelt oder zwei, dreimal irgendeinen Blödsinn macht, ja, da hast du gleich einmal Minuten verloren, die kannst du aber nicht so schnell rausfahren. Ja. Wenn man schaut, wie knapp die Zeitabstände sind, ist eine Minutenewigkeit mittlerweile. Ne?
Das heißt, die Aufgabe vom Co-Piloten ist ja mittlerweile nicht nur das Ansagen der Strecke, sondern auch organisatorisches quasi.
Ja, wobei, da muss man mittlerweile sagen, das ist viel weniger geworden. Also, wie wir angefangen haben, so Rallye-Weltmeisterschaftsläufe zu fahren, da hat der Beifahrer den ganzen Serviceplan gemacht. Und zu der Zeit damals hast du ja kein Handy so gehabt und solche Sachen. Ja, da haben wir mit den großen Karten, mit verschiedenen Formen, so Klebepunkte gehabt. dass der Mechaniker war, ja, weiß ich nicht, wir waren da irgendwo, sage ich mal, Portugal oder Kenia, das war nur viel schlimmer. Der ist da irgendwo rausgefahren im Busch und dann hast du halt vorher ungefähr ausgerechnet, wann man dort sein wird, dann hat der da draußen gewartet mit seinem Kanister Benzin, hat das nachgefüllt und da war er den ganzen Tag nur mit dem beschäftigt, aber das hat wer planen müssen. Ja. Und da waren die zwei Zeltnerbrüder, der Ruben Zeltner und der Thomas Zeltner, mein Thomas fahre ich heute immer noch, die waren damals einer der ersten mit Computer. Die haben das damals so angefangen und eingeführt, da hat alles so geschaut, ja, aber das waren halt so Freaks auch. Aber früher alles mit Kugelschreiber und man muss sich das vorstellen, da hat es vor jeder Sonderprüfung und nach jeder Sonderprüfung einen Service gegeben. Also du hast frische Reifen draufgekriegt, dann sind die wieder runtergekommen, es hat ein neuer Satz wieder draufgekommen, heute ist ja alles zentral. Und jetzt da denk an die Rallye Monte Carlo, da bist die ersten drei Tage eigentlich in Gap, das ist ein fixer Serviceplatz, da fährst du in der Gegend oben drei verschiedene Prüfungen. Hier und da hast du Remote-Service, also das heißt, dass du draußen nachtanken darfst und Reifen wechseln darfst, aber nichts reparieren oder nur das, was du im Auto mitführst, also das Querlenker oder so Sachen beschädigst, das darfst du dann selber da draußen wechseln, aber sonst passiert alles zentral und dann zum Schluss bist du halt in Monaco unten. Ne? Und das war früher ein Riesenjob. Natürlich ist es heute auch noch so, dass der Beifahrer organisatorisch schon einiges nur übernehmen muss, aber es ist schon deutlich weniger geworden.
Hat Situationen gegeben, wo was mal gekracht hat zwischen dir und dem Beifahrer? Kommt das vor?
Nicht nur eine.
Habe ich überdacht, ja.
Nein, da hat es viele gegeben. Man muss sich das vorstellen. Ich habe da so eine Geschichte in meinem Kopf in Finnland. Da hat auch mein damaliger Beifahrer, der hat sich weder, der hat nicht Kinder. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich brauche da einen Profi. Und das war mein Werksfahrer, Teamkollege, der Erwin Weber. Und von dem habe ich mir im Manfred Himmer ausgeglichen. Wir waren Freunde, wir waren immer beieinander. Es hat im Auto dort nicht funktioniert. Und Finnland, mit den Geschwindigkeiten und mit den Jumps, da hast du in deiner Birne schon so einen Stress. Und dann fängt der da nur irgendwas nicht richtig zum Erzählen an. Da kriegst du dann Angst dabei. Den habe ich angeschrien ein paar Mal, dass der hinterher blöd ist. Aber einfach in dem ganzen Stress da, ja, da hat schon öfters geschnalzt. Aber ich muss sagen, ich bin da auch überruhiger geworden. Und wenn halt Fehler passieren bei der Ansage, jetzt vorher oder später ein paar Mal, bleibst auch ruhig, ja, ich mache auch Fehler, aber schlimm ist halt, wenn dann gravierende Sachen nicht her und wo du deine Gesundheit riskierst, weil der jetzt gerade mal nicht ganz bei der Sache ist oder so. Also. Mhm. Aber hat es gegeben. Ja.
So, Raimund, weiter geht's. Jetzt waren wir gerade bei den Co-Piloten mit dem Beifahrer. Ein Thema, das mich immer total interessiert und um das in dem Podcast da geht, so Zweifel und Krisen, also neben dieser ganzen Erfolgsstory und die unzähligen Erfolge, die du gefeiert hast, gehören ja zu einer professionellen Karriere einfach auch viel mehr Situationen, wo es nicht so läuft, als Situationen, wo es läuft, so wie man will. Oder fangen wir mal mit der Frage an, Unfälle, hast du Angst gehabt davor?
Eigentlich nie. Also nicht wirklich Angst gehabt davor, weil ich mich immer sicher gefühlt habe. Und wenn ich heute die Autos sehe, mit denen man angefangen hat, ja, dann denke ich mir, warum habe ich da keine Angst gehabt? Ich sitze mir in sowas halt nicht mehr rein und fahre halt schnell, weil da war die Sicherheit ja die Hälfte von dem, wie wir heute unterwegs sind. Aber trotzdem, ich habe eigentlich nie Angst gehabt. Ich war mir immer ziemlich sicher, ob das in den Griff. Und ich habe auch ganz wenig Unfälle gehabt in meiner Karriere. Und wenn, dann übe ich gescheite. Also da hat es schon richtig gekracht. Ja, was am schlimmsten eigentlich immer war, das war, wie ich bei VW oder bei Ford war und wenn du bei den Entwicklungstests gefahren bist, als Testfahrer, da hast du schon oft richtig Schiss gehabt, weil du hast genau gewusst, da wird beim Material halt gespart, so gut es geht, also nur dünner, nur leichter und. Und da hat es so oft gescheitert, wir haben es halt nie erzählen dürfen, weil das war halt Teil des Vertrages, eben auch damals mit der Geheimhaltung. Über das hast du nicht geredet, aber da sind wir schon oft wirklich gescheit abgeflogen und ja. Da wäre ich schon bei 30, 40 Unfälle, wäre ich schon dabei gewesen sein, wo es richtig gescheit geschäbert hat. Aber ich habe mir noch einmal Schlüsselbein gebrochen und wann war denn 2018? Einmal ein Würwi. Aber sonst habe ich.
Bei der Rebenlandrallye.
Bei der Rebenlandrallye, genau. Aber ansonsten, muss ich ehrlich sagen, habe ich nie was Gröberes gehabt. Das ist auch heute so. Ich habe da echt keine Angst davor, ja. Weil wenn du das hast, glaube ich, dann musst du es lassen. Dann musst du sagen, so jetzt fahre ich nicht mehr. Ich meine, ich gehe nicht mehr so ans Limit, weil ich mir einfach sagen, okay, wir probieren sehr viel auch im Wettbewerb. Das ist der beste Test, dass wir einfach ein gescheites Material für unsere Kunden da haben, dass die Setups gut sind. Und da musst du nicht das letzte Prozent auf die 100 rauskratzen. Da tanzt 95 auch, sage ich einmal. Aber ja, die Umfälle ja, gibt's, steckst weg und fährst wieder weiter.
Würdest du sagen, du hast einfach vielleicht mehr Glück gehabt als manche andere oder ist es einfach eine Art und Weise von einer intelligenten Vorweise gewesen, dass du gewusst hast, wo gehe ich jetzt nicht drüber?
Nein, es ist schon sehr viel Glück, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ich habe jahrelang fast jede Rallye gewonnen in Österreich und da bist du schon oft so ans Limit gegangen, wo du nicht sicher warst. Also ich halte, ob ich jetzt am Ende der Kurve auch noch rausgekommen oder ob ich im Graben stehe. Das ist schon sehr viel Glück. Ich meine, klar, du hast das Vertrauen schon zu dir und auch zu deinem Material. Das ist ja auch ganz ein wichtiger Punkt. Ja. Das muss ja gescheit fahren, das Auto. Aber du brauchst schon sehr viel Glück. Und man muss auch dazu sagen, es gibt ja Gott sei Dank ganz wenige tödliche Unfälle und das wird immer weniger und weniger. Also eigentlich, vor denen habe ich keine Angst. Und da bin ich wieder beim Thema Straßenverkehr. Also ich glaube, du brauchst mehr Glück, wenn du von uns wenn retour fährst, dass dir nichts passiert ist, als wenn du 10 Rallyes fährst im Jahr. Also da bin ich überzeugt davon, ja.
Wann bist du im Rallye-Auto wirklich unentspannt oder was bringt dir aus der Ruhe?
Wenn irgendwas nicht funktioniert. Also wie soll ich sagen, bin ich immer so gern erfolgreich, ja. Und wenn du jetzt dir was vornimmst, du was einstößt, was außertest und dann merkst du ja schon nach 2-3 Kilometer, das ist nichts, das wird nichts. Ja. Da werde ich dann ziemlich unrund und auch teilweise ungut, muss ich ehrlich sagen, und sehr fordernd den Ingenieur gegenüber zum Beispiel. Das sind ja auch alles nur Leute und die machen ja auch oft Fehler. Und ich habe es vorher gesagt gehabt, ich beschwere mich die ganze Zeit, bei der Remland-Rallye war das. Mein Auto hat zu wenig Grip, ich habe einfach zu wenig mechanischen Grip. Ja, das gibt's aber nicht, das haben wir getestet. So am Ende des ersten Tages stellt sich außer, dass ein Mechaniker einen falschen Stabilisator einbaut hat. Und da zucke ich halbert aus, weil mein, du bist 4-mal am Serviceplatz. Du sagst einer das immer wieder, es funktioniert nicht. Und leider glaubst du mir, was ich spür's, weißt? Und dann hast du das Gefühl, das ist bei einem rein und bei einem anderen ausgegangen. Also da muss ich ehrlich sagen, für sowas habe ich dann echt ganz, ganz wenig Verständnis. Und mal wie eine Depper, dann schreie ich da nieder. Aber sage ihnen halt dann schon so, dass sie es verstehen, dass das einfach nicht geht. Und dann denke ich immer wieder weiter und sage, okay, jetzt ist das bei mir passiert, wenn ich da jetzt Kunde war, ja, da zucke ich die richtig aus, weil da zahlst du ja auch richtig Geld dafür und das darf nicht sein, weißt du? Und das ist auch wichtig, dass du einfach deine Mannschaft zusammenhältst, dass die wissen, sie tun das nicht nur, dass sie Geld verdienen, sondern die spielen mit Menschenleben, das ist einmal das Erste. Das Nächste, du hast eine Riesenverantwortung, das Ganze ist wahnsinnig teuer, da hupfe ich jetzt gleich nochmal weiter, dass ich mir das angewohnt habe, dass ich jeden Mechaniker mal ins Auto reinzwinge. Der muss einmal mitfahren, dass er versteht, was sich da drinnen abspült. Dann weiß er, warum die Schrauben wirklich fest sein müssen und nicht nur anzogen, sondern wirklich fest. Das muss der erlebt haben. Ja. Dann fahren wir dickst anders und das hat bei jedem nur dabei gefruchtet. Ja. Wie gesagt, solche Dinge machen mich richtig krantig oder ja, was auch oft halt ist, wenn du merkst, dass irgendwer bescheißt. Das hat es ja gegeben, es wird auch immer weniger, weil es mehr kontrolliert. Du weißt genau, da ist was link an dem Auto und es will der Techniker, der das kontrollieren muss und soll, der Sportkommissar nicht sehen, die schauen da vorbei, das sind halt also Dinge. Ich muss immer sagen, ich wollte so nie gewinnen. Entweder der Fahrer ist fair oder nicht, weil ich freue mich da nicht, wenn ich hätte, wenn bescheißen. Aber es hat halt genug gegeben, aber wenn du das mitkriegst und du merkst aber, es tut keiner was dagegen, das ist furchtbar. Also da habe ich auch schon ein paar so Themen gehabt und mit einem Sportkommissär einen ziemlichen Fight und einen Streit einmal und dann hat er gesagt, ja, okay, warte ab bei der nächsten Rallye. Der hat das auch dann gemacht, der ist dann zu dem hingegangen und hat gesagt, du, beim nächsten Lauf nimmst den gescheiten Motortechniker mit, gell? Weil dann schauen wir uns das an. Und ab dem nächsten Lauf war der vorher mal langsam, da ist er dort gefahren, wo er hingehört hat. Also Sachen, die haben mich halt immer zur Weißglut gebracht, gell? Und das war auch heute noch das Gleiche, weil es einfach nicht mehr Sport ist nachher, ja. Das geht halt nicht.
Gestern habe ich mir eben, wie gesagt, einige Videos, so ein bisschen Nostalgie betrieben. Da waren auch zwei, drei Szenen dabei. Ich glaube, ich weiß nicht, war das Korsika, irgendwas aus den 90er, also schon ein paar Wochen aus, da warst du, ich glaube, um die 30 oder so, ja. Oder? Und da ist dann auch mal irgendwie hast gegen eine Kiste gehauen und gesagt,
ja. Ja, nein, freilich, das muss man sich so vorstellen. Wir waren ja ein Niemand damals, ja. Wie San Remo bin ich mit Startnummer 52 am 8. Gesamtplatz gefahren mit einem Golf Fronttriebler und da waren Lancia, Toyota, das waren alles Allradautos rund um uns und Ford war da mit Topfahrer und das, dann kommt Korsika und dann bist du Fünfter Gesamt, wo alle gesagt haben, gibt's gar nicht. Aber das ist alles so super gerannt und dann auch bricht die depperte Schaltung. Und dann haben wir mit dem Finger, bin ich da reingefahren und haben mich da irgendwo noch durchkämpft. Dann habe ich schon über den Spiegel geschaut und gedacht, jetzt muss ja unser Gegner bald da sein, nicht? Und das waren halt auch so Dinge, da bist du halt einfach angefressen. Wobei ich sagen muss, wenn ich heute drüber nachdenke, es hat keiner was dafür können. Das war halt ein technischer Defekt. Aber da siehst du, irgendwo hast du das große Ziel. Und damals war ja ein WM-Lauf wirklich so, dass du 3 Wochen fort warst von daheim und du bist 5 Tage täglich gefahren. Dann hast du die letzten paar Meter zu deinem größten Erfolg und auf einmal ist irgendwas, nicht? Und an das kann ich mich noch gut erinnern, ja. Die war meine Werkzeugkisten und mein Fuß, der hat nämlich dann weh da, aber ich hab's nicht gezeigt.
Na, mir hat's einfach, ich hab's so faszinierend gefunden, weil es war so der Inbegriff von dieser Ambition und dieser Ernsthaftigkeit, die dahinter steckt, weil, weißt du, als Außenstehender, ich hab keine Erfahrung mit Rallye-Sport, aber da siehst du, okay, da geht's um alles und da ist einer mit der gesamten Lebensenergie drinnen und das war eigentlich geil zum Sehen, ja.
Ja, das ist halt schon ein Skifahrer. Ich mein, wenn der, ich nehme einen Odermatt her, der wird Vierter bei der Abfahrt bei der Olympiade. Der ist bitter enttäuscht, so habe ich ihn nie gesehen. Der geht da und redet da vorne mit keinem mehr und wirkt eigentlich so immer freundlich. Aber das siehst du, du nimmst dir dann was vor, du trampst halt was zusammen und dann ist das fast alles fertig. Und auf einmal, puff, schaut's aus, jetzt ist das gelaufen. Nicht? Aber bei dem Video, was du da sagst, war es ja auch dann schön, dass man auch noch gesehen hat, wie wir dann erleichtert waren, dass der eine uns da nicht überholt hat. Nicht? Und auf einmal war wieder alles.
Stimmt, genau. Ja,
innerhalb von ein paar Zehntelsekunden wieder alles besten.
Stimmt, dann war alles wieder gut.
War alles wieder super. Ja. Aber du siehst eben, wie du tickst. Nicht? Zuerst ist alles ein Schmarrn und ein paar Minuten drauf. Wie im richtigen Leben. Es geht nicht über Obi, es geht auch wieder auf oder umgekehrt.
Ja, genau. Auf der Achterbahn. Wie gehst du generell um mit so Misserfolgen, wenn es mal nicht so läuft? Wie hast du hast du das gelernt über die Jahre mal? Bist du besser geworden?
Ich bin da ganz schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich habe so oft gesagt, warum geht das bei Niederlagen nicht so wie bei Erfolge? Erfolg ist dann normal und ja, ist halt so gewesen. Ne? Aber Niederlage, die zahle ich mit mir immer dumm. Oder wenn irgendwas nicht gelingt, das ist heute oft noch so. Wurscht, ob es auch in der Firma ist mit irgendwelchen Sachen. Das bleibt im Kopf so stark da und da darf ich mir oft wünschen, dass ich da viel besser war. Dass ich das einfach noch viel besser wegstecke. Was ich gelernt habe, ist das, und das war auch schwer, muss ich ehrlich sagen. Nach dem Unfall 2018 habe ich ein paar Hupperlers gehabt. Dann war der Unfall, okay, dann ist Corona gekommen. Dann habe ich mit meinen Herzproblemen gekriegt, habe 4 Stents gekriegt und da vor mir habe ich mir gedacht, eigentlich kannst du froh sein, dass du noch lebst. Nicht? Und das war wirklich so mein Herz. Ja. Das war wirklich, also der Chirurg hat zu mir gesagt, ein halbes Jahr hätten sie nicht mehr überlebt. Und ich habe das gar nicht so gemerkt. Ich habe mir gedacht, das ist das Alter, ich wäre ein bisschen leistungsschwächer, halt, ist ja ganz was Normales. Ne? Tatsächlich waren die 3 Herzkranzgefäße schon so zu. Und drauf gekommen ist man wieder nur. Und da muss ich wieder sagen, danke, dass ich nur weitergefahren bin. Und die Chance habe zum Weiterfahren, weil ich halt wieder eine Untersuchung braucht habe für die Fahrerlizenz. Wir müssen ja jährlich zum Arzt gehen. Und ab dem 50. Lebensjahr musst du einen richtig ordentlichen Check machen. Und da ist man dann draufgekommen, weil ich halt auch in dem Gespräch mit dem Arzt sage, naja, jetzt merke ich jetzt halt Alter ein bisschen, ja warum? Und dann habe ich ihm das erzählt, dass ich halt einfach bergauf nicht mehr so leistungsfähig bin, wenn ich irgendwo aufgegangen bin. Und hier und da, ja, zwickt und zerrt halt ein bisschen. Eigentlich im Nachhinein deutlichere Anzeichen kannst du eh nicht haben, dass da ein Herzinfarkt droht, nicht? Aber ich hab's halt einfach halbwegs aufs Alter geschoben, nicht? Und dann sagt er zu mir, mach mal einen Lungenfunktionstest. Und dann, ja, du hast 110% Lungenvolumen. Also das ist nicht, fast einmal gleich noch weiß, nicht? Und dann ruckzuck habe ich 4 Stents reingekriegt. Und dann habe ich aber das zu schätzen gelernt, ehrlich gesagt, ja, dass ich überlebt, dass ich das eigentlich, was ich gern da habe, immer nur da darf. Das war ja für mich auch nicht klar. Kann ich überhaupt weiterfahren? Darf ich überhaupt weiterfahren, wenn du Stents hast, nicht? Und dann habe ich auch immer gesagt, ja, wenn ich da irgendeine Gefahr bin für meinen Beifahrer oder für Zuschauer, dann ist für mich Schluss, ich bin alt genug, ich kann dann aufhören. Nein, das ist alles nicht so. Und dann habe ich mich einfach gefreut und habe mir gedacht, okay, und jetzt genießt das halt einfach noch. Das ist ungefähr 3-4 alles gut gegangen, das genießen, dann ist der Ehrgeiz wieder gekommen. Aber der Ehrgeiz ist nach wie vor da, aber ich muss heute ehrlich sagen, ich habe kein Problem mehr, wenn ich 3., 4., 5. werde. Das ist mittlerweile weg. Es war am Anfang furchtbar zart. Da habe ich echt gescheit gekämpft damit, wenn du das gewohnt bist, dass du übrig winkst. Da hat eine Stärke dazugehört und eine gewisse Größe dir gegenüber, dass du einfach sagst, okay, Freund, bist jetzt 66, eigentlich ist ja das noch ganz gut. Und weißt, da kommt ja auch noch dazu, dass dann eben Medien und gewisse Leute dann, naja, jetzt wird er aufhören, der alte Depp, und das ist eh gescheiter so. Und jetzt sind also 3-4 Jahre vergangen. Und jetzt ist es so, dass die Bewunderung wieder kommt, weil es ist wieder das Schöne jetzt.
Ja, fahren immer noch.
Ja, fahren immer noch. Boah, fahren immer noch unter die ersten drei, wenn sie als Prioritätsfahrer, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich heute über einen dritten Platz einfach genauso freuen wie früher über einen Sieg. Weil ich sage halt einfach, jetzt sind halt ein paar Leute, wie der Simon Wagner, Hermann Neubauer, Michi Lenger, da weiß ich einfach, ja, die sind halt noch bereit, noch mehr Risiko zu geben und auch, gerade beim Simon Sieg ist das so, der Mensch, der hängt sich so ein, da kommt so viel wieder so zurück, der denkt, der ist, ja, so wie ich oft war. Ehrgeizig an alles geben dafür, Tag und Nacht arbeiten, dass du einen Erfolg hast. Und mir hat da auch nie wer was geschenkt in dem Sinn und wir haben aber auch so das Gefühl. Also der buddelt wirklich an eigentlich die meisten Raunzen nur, dass keine Sponsorgelder haben. Aber er fängt's, ja, er geht und holt es wieder zu, weil er ist auch ein bisschen, ich will nicht sagen, ein schwieriger Charakter, aber einfach anders. Du merkst, er hat halt einen richtigen Ehrgeiz. Ja, da musst du ein bisschen egoistisch sein in dem ganzen Geschäft. Oder ich glaube, jeder erfolgreiche Mensch ist auch ein bisschen Egoist und dann kommst du weiter.
Das heißt, du fährst nach wie vor Rennen. Nach diesen ganzen Erfolgen, was motiviert dich noch ins Auto zu steigen?
Ja, in erster Linie mal der Erfolg für die Firma her. Das muss ich ehrlich sagen. Also unsere Ingenieure sind immer der Überzeugung, dass ich halt doch vom Gefühl her, vom Fahrzeugabstimmer, sehr, sehr gut bin immer noch. Das ist auch eine Gabe, die du hast. Also ich spüre es halt einfach. Ja. Das ist so. Ich setze mir da einen vor, ja, ein paar Kilometer und weiß, dass das so und so nicht passt. Ja. Und dann hast du halt die Diskussion mit dem Ingenieur und man darf nicht vergessen, das ist alles richtig teuer. Jeder Kilometer kostet richtig Geld und du musst natürlich schauen, dass du schnell einen Erfolg hast, dass du schnell das Problem behebst oder das Auto verbesserst. Und wir haben ja bei uns auch eine Stoßdämpferprüfmaschine. Ein Ingenieur, der ist ein Koryphäe auf dem Sektor, der probiert halt wieder was. Es geht auch oft daneben. Das halt dann aussortieren, das ist halt schon für mich immer noch so ein Triebfeder. Darum sage ich auch, ich fahre fast alle Rallyes eigentlich zum Testen, wo wir halt einfach wieder was probieren, wo die Ingenieure eine Idee haben und sage, schau her, das fahren wir jetzt im Wettbewerb. Weil auf einer Teststrecke, das kann schon passieren, dass da dann schneller ist, als wie das alte bewährte. Aber wenn dann der Belag ein bisschen anders ist, auf einmal die Streckenverhältnisse ein wenig anders sind, geht's wieder gar nicht. Und bei der Rallye hast du halt alles dann da. Und das ist eigentlich so die große Triebfeder. Und dann muss ich nur dazu sagen, es macht ja nach wie vor Spaß. Manchmal aber auch wieder nicht. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich. Ich hab letztes Jahr nach der Lavantal-Rallye, und da war, es hat nur Sauwetter gehabt. In Remland hat's geschüttet, dass wir mit Winterreifen gefahren sind im Regen, weil der Regenreifen einfach nicht mehr Kinder hat. Der hat das Wasser nicht mehr verdrängt. Und da habe ich mir schon gedacht, ah, du alter Esel, das hast du ja eigentlich wirklich nicht mehr not. Und dann kommt die Lavantal-Rallye, da haben wir was Neues probiert. Und dann war ich fast abgeflogen, weil halt das dann in einem gewissen Bereich gar nicht funktioniert hat. Und dann zum Schluss der Rallye sage ich jetzt an meinen Beifahrer, Thomas, brauchen wir zwar das noch? Dann haben wir wirklich per Handschlag entschieden, wir lassen es nach der Saison. Und dann ist aber wieder der Herbst gekommen, dann sind wir Prioritätsfahrer geworden. Also du musst einmal unter die ersten drei sein im Gesamtergebnis, dann kriegst du einen Prioritätsstatus. Das heißt, du darfst wieder vorhin starten. Da sind wir, glaube ich, 5 oder 6 in Österreich jetzt. Und das hat halt einen Vorteil auch, weil man muss sich vorstellen, auf so einer Strassel zahlt natürlich jedes Auto einen Träger ein. Dann wirst du automatisch immer langsamer, wenn du keine Priorität mehr hast. Gerade wenn es regnet, dann ist der Gatscherin, da fährst du am Kilometer vor mir eine halbe Sekunde oder Sekunden langsamer und kannst gar nichts dafür. Ne? Das waren halt alles wieder so Punkte, wo ich mich dann wieder hingesetzt habe und gesagt, du, Thomas, ich weiß nicht, sollte man nicht tun, nur ein paar Rallyes wieder anhängen. Und dann eben auch unser Ingenieur, Geschäftsführer mittlerweile, der Walter Ilmer, sagt, okay, fahr weiter, das ist ja alles noch super, das passt ja alles noch gut. Nicht? Und da eigentlich dann hauptausschlaggebend waren dann die Sponsoren. Weil bei Red Bull hat sich ja nach dem Tod vom Didi Matischitz auch einiges verändert. Meine Ansprechpartner über die vielen Jahre waren alle weg. Ein paar haben aufgehört, ein paar haben sich im Betrieb verändert. Und da habe ich mit lauter neuen Leuten zu tun gehabt und junge Leute, die ich nicht einmal kennt habe. Und dann habe ich gedacht, ja, wow, wenn die heute zu mir sagen, lieber Freund, du bist 65, du bist eigentlich nicht mehr der Werbeträger für Red Bull. Ja, habe ich vollstes Verständnis. Aber komm, ist ganz anders. Ja, ja, warum sollst du jetzt aufhören? Seit 89 bist du Red Bull-Athlet und selbstverständlich macht man weiter. Ne? Das war so schön oder Geräte-Technik. Ja. Das Gleiche, ja, vor allem mach weiter. Du bist ein guter Werbeträger für uns und das, ja, das nimmt da auch das blöde Gefühl, was du mit dem Alter wirklich hast. Es könnte ja sein, dass sie es nur notiert lieb tun, damit du halt ja nicht enttäuscht bist. Und das ist was ich gar nicht möchte. Ich bin da immer so, ich möchte es immer hören, wenn irgendwer eine Kritik hat, dann soll er es anbringen bei mir und nicht hinten um, weil du kriegst es ja selber oft mit, wie über andere geredet wird. Ja.
Yeah.
Und dann denke ich, nein, das möchte ich nicht, also Mitleid brauche ich quasi. Yeah. Also da ist mir lieber, ich sage einer, pass auf, sei froh, dass du noch ohne Rollstuhl um den Turm krachst und gefreut dich über das, aber das andere machen wir nicht mehr. Hätte ich auch verstanden. Aber das ist, sind so Gründe halt, warum du dann da wieder weiter tust. Und jetzt werden wir halt heuer, sagen wir mal, 4-5 Rallyes auf jeden Fall fahren. Ansonsten bin ich halt im Ausland auch volles Rohr einteilt. Du brauchst ja mittlerweile als Gravel-Crew oder Eisspion auch Lizenz. Also du kannst nicht okay. jetzt irgendwen einfach hernehmen. Also du musst Lizenz haben. Auch für das ist schon wichtig. Und vor allem auch die Kompetenz unseren Kunden gegenüber. Wenn du selber fahren kannst, du kannst den ganz anders beraten und sagst, schau her, ich verstehe dich schon, was du meinst, aber probier es noch einmal, weil es gibt halt auch immer wieder Fahrer, da sitzt sie eine, fährt 3-4 Kilometer, kommt zurück und sagt, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Und mit der Erfahrung, was ich habe über die vielen Jahre her, ich habe 82 angefangen, dann sagst du halt, na du, fahr noch einmal, weil ich glaube, dass das passt, weil wir sind das jetzt mit vielen Kunden gefahren und jeder war damit happy, probier es noch einmal, ne? Aber das ist halt schon dann was anderes, wenn du selber nur fährst, du verstehst die Leute besser und der glaubt dir mehr. Also der glaubt dir mehr, als wenn es der Ingenieur einfach sagt. Ne? Das sind halt, wie gesagt, die Beweggründe, warum ich halt auch, oder mit einer der Beweggründe, warum ich halt wieder weiter tue. Und ich muss dazu sagen, ich habe das Glück, dass ich es noch kann. Dass ich so fit bin, dass ich das nur locker da pack.
Ja, und dass das noch funktioniert jetzt. Von den Augen her, einfach von, das ist ja alles nicht selbstverständlicher.
Hast du selber nicht im Griff, ne?
Ja, genau.
Also das erlebst du tagtäglich und das sehe ich bei vielen Freunden von mir. Auf einmal geht es halt irgendwo an, der eine hat das, der eine hat das.
Mhm.
Und dann denke ich mir wieder, ja, freu dich und nimm das, wie es ist, weil es kommt sowieso mehr anders, nicht? Und dann ärgerst du dich vielleicht und sagst, wie deppert war ich. Das hätte ich nur genießen können, ein paar Jahre, oder da hätte ich in der Firma noch unterstützen können. Und so dick geht derzeit, ja.
Es hat aber schon in der, auch in jungen Jahren hat es immer wieder Momente gegeben, wo du dann aufhören gedacht hast, oder wo es
ja.
dann wieder der Vertrag weg oder der Sponsor weg war.
Ja, das war oft, also öfters. Es war, ich habe mal viel schwierige Zeiten gehabt. Ja, wie ich meine Eltern verloren habe, da habe ich gerade die erste Rallye gefahren. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, jetzt ist alles vorbei. Ich habe dort einen Haufen Schulden gehabt und gar nicht mehr gewusst, wie ich das alles machen soll. Ja. Dann habe ich mich halt da auch durchgewurstelt und mit viel Arbeiten und ich bin ja neben meinem Job als Betriebsschlosser, bin ja in Holzberg gegangen, hab wirklich viel verrückte Arbeiten gemacht, weil da hat es am allermeisten Geld gegeben. Ja. Danach habe ich mich da gefangen, das hat alles wieder angefangen, dass es gut geht. Dann haben wir 2 Toyota-Händler unterstützt. Da sind wir auch eigentlich sehr erfolgreich geworden, aber da hat halt auch irgendwer gefällt, der das gesamte gescheit im Griff gehabt hätte. Da haben wir einen gehabt, der hat sich bemüht, dass er starke Motoren baut, aber es ist halt rundum und um alles wieder gebrochen. Und da habe ich dann so viel Geld immer wieder eingesteckt. Und ich muss dazu sagen, ich habe nie ein Geld genommen, das ich verdient habe mit meiner normalen Arbeit. Ich habe immer nur das Geld hergenommen, was ich in Holzberg verdient habe, was ich halt nicht gehabt hätte. Weil ich immer Angst gehabt habe, du ruinierst dich nicht selber. Gell? Dann wollte ich eben aufhören, weil man denkt, ja, wo soll es hingehen? Ne? Und dann ist eben damals die Geschichte gekommen, dass am Wurzalmparkplatz oben, eben Herbert Grönsteil und Franz Wurz, die haben dort mit den Fahrtechnik-Trainings angefangen. Da haben sie so Hirschsteig-Würfeln gehabt und dann haben sie, die waren hinten angehängt bei den Autos, da haben sie das praktisch alles schmierig gemacht und da haben sie im normalen Straßenverkehr, also Fahrsicherheitstraining gemacht und die zwei haben dann gesagt, du geh mit uns, geh nach Desdorf. Du musst im Jahr 5 Tage da sein, kannst aber 365 Tage da sein. Aber du musst halt deine Arbeit in der Schlosserei aufgeben. Ne? Dann habe ich auch lange überlegt, weil ich bin ja heute noch so am Amreirer. Also ich fahre ja überhaupt nicht gern fort.
Okay.
Ja. Und dann jetzt muss ich da nach Desdorf, aber es war sehr verlockend. Ne? Dann war eben der Dr. Helmut Czekal, also das war einer meiner größten Förderer, der halt dann genau zu der Zeit mir einen Opel Manta 400 gegeben hat. Der Helmut hat was anderes verfolgt und der hat ihn zuerst inseriert gehabt, genau dort, wo ich gesagt habe, aus, jetzt höre ich auf, wie das mit Toyota vor mir nicht mehr gescheit gerannt ist alles. Habe ich das gelesen, dass er das Auto vermietet an arrivierte Fahrer und Selbstvertrauen war Mangelware bei mir damals. Na, arriviert bin ich nicht. Ich habe mich nicht anrufen traut zuerst und dann habe ich da angerufen, da hat er einen Preis am Tisch gelegt. Ja, das war für mich utopisch unmöglich, habe ich ihm auch gesagt. 2 Wochen später ruft er mich an und sagt, da hole ich auch den Krempe vor und üb damit und wenn du glaubst, dass du die erste Rallye fahren kannst, dann tu das. Das habe ich dann gemacht. Und dann haben wir gleich die erste Rallye geführt mit dem Auto Haus hoch und dann ist mir so ein Plastikhauptschalter abbrennt. Ich glaube, wir waren 2 Minuten vorne. Ne? Und das war auch so witzig. Eigentlich hat er doch der junge dumme Bub wird das Auto kaputt machen, weil das war damals die Gruppe B und das war ein Jahr drauf verboten und war natürlich gut versichert. Aber ich muss dazu sagen, Helmut hat mir dann, weil wir eben gut waren und gut zusammengepasst haben, der hat mir dann so viele Chancen gegeben, eben mit die Weltmeisterschaftsläufe und alles Mögliche. Das war richtig cool. Und so bin ich auch dann zur VW ins Werk gekommen. Und da war dann eine nächste ganz große Enttäuschung. Da habe ich eigentlich einen Vertrag gehabt fürs Folgejahr. Dann hat es aber einen Wechsel gegeben bei VW in der Führungsebene und die haben von heute auf morgen im Motorsport eingestellt. Und ich bin da gestanden, zwar mit einem gültigen Vertrag, aber keine Arbeit mehr. Ne? Dann habe ich geglaubt, ja, da gehst du halt gerichtlich vor. Und dann hat mir auch einer der Herren gesagt, du, tu das nicht, die lassen den am langen Arm verhungern, sei ruhig, halt im Mund und irgendwann wird das wieder weitergehen. Und da haben sie mir schon versprochen, wenn die wieder was machen, dann komme ich wieder zurück. Aber wir haben angefangen zum Hausbau, nicht bin ich da gestanden. Dann habe ich gedacht, Fertigteilhaus bestellt, Grund gekauft und mit den Einkommen fix gerechnet und das war nicht da. Das war ein Wahnsinn, ja. Da, das war so ein Tiefschlag und damals habe ich mit Hannes Trenkel viel trainiert und der hat mich halt gut kennt auch. Und dann sagt er mir zu mir, was ist denn mit dir? Irgendwas stimmt nicht. Ne? Dann das verzählt und sage, ja, das zwickt halt mein Geld, ich weiß nicht, wo ich das hernehmen soll. Mhm. Hannes hat mir damals Geld geliehen. Also das sind so wahre Freunde auch, gell? Da merkst du dann auch wieder so Geschichten, wo du sagst, boah, auf den kannst du zählen. Ja, und der Mann bei VW hat auch recht gehabt, weil zwei Jahre später bin ich dann wieder im Werk gewesen. Ne? Oder so Entscheidungen, bin dann selber so blöd gewesen und bin von VW weggegangen, bin sofort gegangen, weil mich einfach das Dieselfahren nicht mehr interessiert hat. Ich wollte wieder alles gewinnen und das war der größte Fehler in meiner ganzen Karriere. Es hat zwar alles super ausgeschaut nach außen hin, aber in Wahrheit wollten die Red Bull haben. Ich war das Mittel zum Zweck. Mhm. Die haben mich da umgeködert, weiß ich nur, nach Manchester geflogen, mein Beifahrer damals, der Klaus Wicher und ich, und haben sie mit dem Helikopter angeholt und nach Kuckermaus hingeflogen und ja, das Auto war ein Wahnsinn. Da haben gesagt, ja, da können sie unsere Hand aufbinden. Hinten, da fahren wir immer nur Bestzeiten. Dann ist das Auto das erste Mal nach Österreich gekommen und es ist nicht mehr gescheit gegangen. Ne? Die haben mich nur verschaukelt das ganze Jahr. Also es war ein Zwei-Jahres-Vertrag oder war ein Zwei-Jahres-Vertrag, den habe ich freiwillig gekündigt, obwohl ich gut Zeug gekriegt hätte. Ich habe das einfach nicht mehr durchgedruckt. Ja. Ich habe gemerkt, ich wäre verschaukelt. Und dann ist das aufgekommen, Martini hört als Hauptsponsor auf. Und Red Bull hätte der Nächste werden sollen. Ne? Und dann bin ich immer zum Didi Mateschitz hin und sage, Didi, ich trage das nicht mehr durch und mache nicht mehr. Ja, wenn du das leisten kannst, dann lass das halt. Aber da halten tue ich dich nicht, hat er gesagt zu mir. Aber da hat er auch recht gehabt, das wollte ich auch nie. Aber das war schon so watschen immer wieder. Weißt du, wenn du einfach nichts dafür kannst und du keine Leistung mehr bringst, weil du halt alle Brüche in den Weg legen. Ne? Dann auch in den Medien, das war so schlimm schon teilweise, da bist verrissen worden und am liebsten, ja, weißt du, nicht mehr vor die Haustür gegangen. Ne? Und das waren halt alles immer wieder so Geschichteln, was die halt wieder gescheit runtergeholt hat.
Du hast es vorher angesprochen, fällt mir jetzt eh gar nicht so leicht, das anzusprechen. Du hast gesagt, du hast deine Eltern verloren, dein Vater hat deine Mutter erschossen, dann sich selber, wie du 21 warst. Mhm. Das ist die schlimmste Watschen, die man vorstellen kann für einen Menschen, für so einen Jungen. Wie geht man mit dem um?
Ja, das ist sicher die schlimmste Watschen. Immer schlimmer, glaube ich, kann es nur sein, wenn du dein Kind verlierst. Aber uns ist ja damals eigentlich gut gegangen, gell, wir haben ein Gasthaus gehabt, du bist aus und eingegangen, es war immer was zum Essen und zum Trinken da und viel Leute halt auch, es war so für uns nicht wahnsinnig viel Zeit und wir haben viel arbeiten müssen, das hat alles gepasst, ja, aber das hat sich schon Zeit vorher alles abzeichnet, dass irgendwann einmal irgendwas passiert, weil mein Vater wollte eigentlich nie Wirt sein, das hat alles meiner Mama zu lieb da und dann, er war ein Holzknecht, der hat eine Holzpartie selber gehabt. Und der hat halt, war Jäger dazu, ganz andere Vorstellungen vom Leben gehabt. Nicht? Und das war irgendwie für mich ein Punkt, wo du gewusst hast, irgendwann wird einmal irgendwas passieren. Und er hat mir das auch einmal so gesagt. Er hat mir gesagt, irgendwann passiert was, aber eigentlich Geschichte eh nichts. Nicht? Und ja, dann war halt der Tag einmal da und irgendwie, ja, unvorstellbar. Also ich habe sie ja gefunden dann, beide. Zuerst nur in Vater gesehen und dann Mama immer noch. Ich glaube, ich bin 10 Mal im Haus die Stirn auf und angerannt, weil ich es nicht glaubt habe. Ich wollte einen Arzt anrufen oder irgendwann. Ja, da brauche ich keinen Arzt mehr, nicht? Aber das ist ja alles nicht wahr. Also das war schon brutal. Also. Und vor allem nachher, was heute, wenn ich so nachdenke, logisch war, wie dann Kriminalpolizei noch gekommen ist, die mich verhört haben, boah, wie wenn du jetzt der Mörder warst oder so, weißt du, verlierst deine Eltern und dann sowas auch noch, aber ich meine, die haben auch nur ihren Job gemacht, heute sehe ich es eh anders, aber damals war das für mich, denke ich mir, das brauchst du jetzt auch noch, weißt du, und das war richtig brutal dann. Und vor allem, Und der nächste Schritt noch, wie wir gemerkt haben, da ist kein Geld da. Es waren nur Schulden da vom Hausbau. Das dann durchdrucken. Der Bruder war noch minderjährig, ne? Der hat gerade seine Lehre angefangen gehabt. Logischerweise, der hat nur mehr gelitten drunter. Ich hab, meine heutige Frau war damals schon meine Freundin, wir haben schon zusammengelebt. Das hat jetzt sehr viel geholfen, aber mein Bruder mit 15,5, der ist halt da weit mehr nur alleine da gestanden. Wir haben dann eh bei uns auch in der Wohnung gehabt, das war halt auch schwierig, gell, weil ich habe halt alleine schauen müssen, dass sich das alles irgendwie ja, wieder legt, dass das irgendwie alles abhandelst. Und das hat mich stark und stur gemacht auch teilweise, muss ich echt sagen. Also du hast ja gemerkt, dass da am Anfang waren schon viele da, die halt Mitleid gehabt haben mit dir, nur irgendwann einmal hat sich halt alles verdünnisiert. Es sind ganz wenig Leute dann überblieben, die wirklich dann mitgeholfen haben und halt auch versucht haben, uns gescheit zu unterstützen, dass wir das alles regeln. Aber fürs Leben war es eine ordentliche Schule. Also da musst du sagen, wirst geschwind einmal hart oder du gibst das auf. Dass du einfach sagst, das drucke ich nicht durch. Und das war für mich auch so, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt kann ich mal laut tun, mein Leben lang, oder ich versuche das halt irgendwo zu schaukeln. Und wir haben mich gescheit zusammengeholfen, eben meine Frau und so und ich dort. Und dann habe ich halt auch das Glück gehabt, durch das viele Arbeiten, dass ich viel abgelenkt war. Und auf einmal hast du halt nur noch das Ziel gehabt, okay, das mit meinen Leuten kann ich nicht mehr ändern. Ich kann nichts dafür. Eigentlich haben die uns was an, und nicht mich einer. Da musst du jetzt durchschwimmen und ja, Gott sei Dank habe ich viel wieder auf einen anderen Weg zurückgekriegt. Eben das, dass ich dann gute Sponsoren gekriegt habe, dass ich Werksverträge gekriegt habe und alles. Wo du dann sagst hinterher, okay, vielleicht ist das so eine Art Wiedergutmachung, wobei man sowas, so einen Verlust nicht wieder gut machen kann. Aber ich habe mir dann schon oft gedacht, das gibt's ja gar nicht, dass ich jetzt das Glück auch noch habe, dass ich das jetzt auch noch tun kann, dass sich das auf einmal alles so dreht. Ja. Du denkst schon manchmal nach, wie das alles so funktionieren kann. Nicht?
Glaubst du, dass du dadurch dann einfach nur das Quäntchen mehr Biss
ja,
generell im Leben kriegst, ja. Was dir dann auch geholfen hat, dass du halt nicht einmal was gewinnst, sondern das halt in Serie über Dekaden?
Ja, nein, ich habe da kämpfen gelernt, einfach wirklich kämpfen gelernt. Ich bin auch viel härter geworden, auch oft in gewissen Situationen anderen Leuten gegenüber, weil was mir immer am Zeiger geht oder heute auch noch, jeder tut, wie man Freizeit das Allerwichtigste war. Ah, vor allem brauchst du das auch. Nur, wenn ich mir die Leute oft anschaue, was mit einer Freizeit anfangen, dann denke ich mir, für was brauchst du eine Freizeit? Sitzt dann da mein Handy den ganzen Tag. Ich glaube, das ist so viel gescheiter. Man hat die Energie rein und schaut, dass man sich was schafft, dass man irgendwas auf die Füße stellt, dass man was bewegt. Da, glaube ich, ist auch einiges einmal schiefgegangen in den letzten paar Jahren. Und wenn dann Leute viel arbeiten und sie was schaffen können, dann ist man neidig auch noch. Gell? Aber man möchte halt lieber daheim sitzen, das geht halt alles zusammen nicht.
Geht sich so nicht aus, ja.
Nein, nicht wirklich.
Ja, danke für deine Offenheit, Wahnsinn. Magst du so öffentliche Auftritte, Interviews, Podcasts, Treffen mit Fans, wenn die wer antritt?
Ja, schon. Ich muss ehrlich sagen, ich mach nicht mehr alles, weil es halt, du bist nur mehr noch fort. Und wir sind eh so viel unterwegs. Und ich muss sagen, ich habe eine tolle Familie, zwei liebe Enkel daheim. Und ich möchte halt einfach viel Zeit, oder so viel Zeit, wie es nur irgendwo geht, daheim verbringen. Das sage ich auch immer ganz ehrlich. Ich meine, wenn halt irgendwas in der Gegend ist, wie wir zwar jetzt das da machen, mache ich es natürlich gern. Und mit Fans sowieso immer. Das ist ja schön. Da wird auch oft darauf angeredet, ja, wie magst du das? Du tust da noch Autogramme schreiben und was ich was alles. Mhm. Das mache ich ja gern, das gehört ja dazu. Und es ist ja auch schön, wenn man bewundert wird teilweise, muss man auch ehrlich sagen, weil wenn einer sagt, nein, das taugt einem nicht, glaube ich, liegt das sich selber an. Das mache ich schon gerne, aber ich bin halt auch wahnsinnig gern daheim, weil eben damals unsere Tochter, ja, die ist groß geworden und ich bin unterwegs gewesen. War für mich auch eine ganz große Niederlage. Ja, war ja das ganze Jahr viel unterwegs und dann komme ich mal von irgendwo heim. Ich glaube, sie war gerade 1,5 Jahre alt, Lisa. Ich steige aus und die rennt von mir davon. Und ich habe gewusst, jetzt bin ich 3 Tage daheim. Und dann kennt ich dein Kind nicht wirklich oder hat Angst vor dir. Und dann ist es wieder halbwegs geworden und fliegst wieder fort. Das traue ich mir heute auch zu. Da bin ich im Flieger gesessen nach Finnland und mir sind die Tränen runtergekommen. Mhm. Weil ich dachte, bist das jetzt wirklich das, um das geht? Und ja, das kannst du eh nicht mehr zurücktragen. Und ich habe es halt damals tun müssen, weil sonst war meine Karriere ausgewinnen. Ne? Weil man sich sagt, ja, geh in ein Werk drinnen sein oder reinkommen, das geht ja, aber du musst dich dort erhalten. Ne? Das sind zwei Leute in so einem Team, wie es damals war, und da bist du halt schnell einmal austauscht. Ne? Und das hat unser Sportchef so oft gesagt, sagt er, wenn wir in Griechenland testen, wir haben wirklich blutige Hände gehabt von vorn. Weil da bist du ja damals nicht so wie heute unterwegs gewesen, dass da eigene Testfahrer noch gegeben hat, sondern du bist als Einsatzfahrer auch der Testfahrer gewesen. Ne? Mhm. Und dann kommt der Sportchef, sagt er, ja, wie geht's Ihnen? Und sage ich, ja, sehen Sie meine Hände. Dann sagt er, wenn Sie Probleme haben, Herr Baumschlager, vor meiner Türe stehen 220, die Ihren Job wollen. Ne? Sag ich, nein, das ist...
Geht schon.
Ja. Nein, das ist schon hart gewesen. Aber ja, das war ihm damals, wo ich wirklich mit gescheite Tränen in die Augen da unterwegs war, ein paar Tage, wo ich mir gedacht habe, das alles so gescheit ist. Und darum versuche ich halt heute einfach das zu nutzen auch und mit den Enkeln da viel Zeit verbringen. Und das ist einfach richtig schön, gell? Taugt mir.
Schön, schön. Das ist vielleicht auch was, was die Öffentlichkeit nicht sieht. Bei einem Spitzensportler oder bei den Israeli-Sportlern, man sieht halt, ja, Erfolge nach und nöcher und da Sieg und dort Sieg, aber was eigentlich dann dazugehört und welche Entbehrungen man dann auf sich nehmen muss, das sieht man nicht so.
Das sehen viele nicht, ja. Ich denke mir, das auch wurscht bei den Skifahrern oder Fußballer oder was, egal wer, ja, jeder, der halt heute irgend so einen Sport macht, der in der Öffentlichkeit ist, muss schon sehr viel auch in Kauf nehmen. Und was ich halt auch, wie so sehe, weißt du, so Geschichten jetzt mit Social Media, wie die Leute niederzogen werden teilweise. Und ach, Wahnsinn. Und dann darfst du anonym da alles Mögliche schreiben, weil das musst du mal alles wegstecken, gell? Ich meine, ich hab das auch eben, wie ich gewungen habe. Und das ist ja normal dann. Du kriegst ja Feinde, weil eigentlich die mehreren Leute helfen wie zum Schwächeren, nicht? Und da vor mir wird da irgendwas da verbreitet, was hinten und vorne nicht stimmt, nur weil es da was einwirken wollen. Also das ist eine Katastrophe. Aber ja, das ist halt so. Und mit dem musst du halt auch umgehen können. Wobei es da schwerfällt. Ja? Du liest es und ich habe wirklich eine Zeit lang keine Zeitung mehr angeschaut. Und eben Facebook, Instagram bin ich sowieso nicht. Also wir sind mit der Firma dabei, aber ich selber mache da gar nichts. Weil ich halt so viel Negatives da gesehen habe, Zeit lang. Wenn man es positiv nützen würde, ist sicher cool. Aber es sind halt so viele Leute da unterwegs, die halt einen Schmarrn verbreiten und so. Und deswegen halte ich mich da auch fern. Verbringe die Zeit lieber draußen.
Ist schlauer. Heute ja so mittlerweile. Ja. Zur Zukunft des Sports, welche Entwicklungen würdest du dir wünschen? Wo geht E-Mobilität hin im Rallye-Sport? Ist das ein Thema?
Ja, E-Mobilität, wir waren ja sehr weit mit der Firma Kreisel Elektrik. Wir haben ja schon ein vollwertiges Elektroauto gehabt. Bin damit sogar bei der Weizrallye Dritter gesamt worden. Und das ist halt dann politisch gekillt worden. Es war eigentlich ein Nebenprodukt, wenn ich das erzählen darf jetzt, ja. Die Firma Kreisel hat damals von der FIA die Ausschreibung gewonnen. Da ist einmal eine Batterie gegangen für Rallycross. Rallycross kannst du elektrisch fahren, weil das sind 12 Runden, da fährst du vielleicht 6-7 Kilometer. Und das hätte halt so um die 700 PS haben müssen. Kreisel hat das gewonnen. Und dann sind die an uns herangetreten und gesagt, ja, wir haben das Wissen über die Batterie, aber wir haben keinen Aggregateträger. Wir brauchen, wenn der den Sport versteht, und wir brauchen so Fahrzeuge. Und dann haben wir halt so eine Skoda-Chassis-Nummer. Da ist das dann alles einbaut worden zum Testen. Und irgendwann hat eben der Philipp Kreisel, das Gehirn eigentlich hinter der ganzen Batterietechnik, die Idee gehabt, sagt, ja, eigentlich kommt man Rallye fahren auch einmal nicht, weil das fährt ja gar nicht so schlecht. Und dann haben wir halt in der Corona-Zeit, weil testen und entwickeln haben wir dürfen, Mitbewerber hat es gar gegeben, haben wir sehr viel Zeit gehabt. Und da haben wir innerhalb von anderthalb Jahren ja eigentlich ein Siegauto hingestellt, nicht? Und zuerst haben sie uns ja gefeiert, alle, weiß ich nur, da hat Pressekonferenz gegeben in Wien und überall, wow, ja, wir sind innovativ, wir bringen was Neues im Rallye-Sport. Und dann sind wir Dritter geworden und bei der nächsten Rallye-Erfahrung hat es geheißen, ja, fahren dürft schon, aber ihr dürft es dann draußen nicht mehr nachladen und lauter solche Geschichten. Also so ist das wieder kippt. Und ich muss echt sagen, das war alles super. Das Einzige, was halt nicht so cool war und für die Fans auch nicht, das Auto hat halt keinen Lärm gemacht, gell. Das ist halt so leise gewesen, das ist dahin gesurrt. Das hat man nie richtig hingebracht. Man hat versucht, eben damals die Firma Remus, das so Sound generieren. Aber das ist halt einfach untergegangen. Das hat halt nicht die Emotionen losgelöst, wie halt, wenn das ein bisschen laut ist und ein bisschen brüllt. Aber generell, Rallye-Sport, ich glaube, das ist nach wie vor irrsinnig beliebt. Nimm die Generale her. Wenn Polizeiangaben sagen 100.000 Zuschauer, lass 50.000 sein, ja. Dann ist das immer nur eine Menge, die hast du nicht irgendwo, also live dabei, ja, bei irgendeiner Sportart. Und wenn ich jetzt Österreich hernehme, uns fällt es an der Vermarktung und das seit vielen Jahren. Wir haben halt einfach keinen richtigen Promoter dahinter, der das gescheit ausgeblasst. Aber wir haben Live-Zuschauer, das ist richtig gut und mittlerweile ist die Akzeptanz auch da. Es war einmal viel schwieriger, 1989, 90, wie da das Waldsterben ja, und so verkauft worden ist es, wie jetzt geht die ganze Welt drauf, da haben wir es schwieriger gehabt. Heute ist es eigentlich nicht mehr so. Und es gibt jetzt ab nächsten Jahr ein neues Reglement von der FIA. Jetzt werden wir schauen, also die werden da ein bisschen offener werden mit allen. Da kannst du dann auch als junger Fahrzeuge bauen. Musst nicht mehr als Hersteller so viel Stückzahlen machen wie vorher. Und ich glaube, dass das auch in eine gute Richtung geht. Und ich glaube auch, dass das Elektrische schon kommen kann. Was ich noch nicht weiß, wie sie es machen sollen über die Distanz, wie es ist bei einer Rallye. Weil du fährst ja doch weit. Ja. Wir haben es damals geschafft, dass wir 35 Sonderprüfungskilometer fahren und ungefähr gleich weit nur normale Überführungsetappe, also im normalen Straßenverkehr, aber dann war die Batterie aus. Aber das Laden ist ja damals bei uns auch so schnell gegangen. Ja. Man muss sich das so vorstellen, da war ein LKW, da drinnen war eine Ladestation, das ist alles über Solar und PV aufgeladen worden, daheim schon. Wie so ein Telefonzellen hat das ausgeschaut. Und dann hat ja Kreisel super Technologie gehabt, die haben ja jede einzelne Zelle gekühlt. Und das ist beim Lohn auch passiert. Da war nur so, ich sag's jetzt einfach, ja, so ein Kühlgerät drinnen und wir waren in 18 Minuten wieder beim Voll. Das geht halt jetzt bei Rallye-Weltmeisterschaft oder was so momentan noch nicht. Und man muss auch sagen, so weit wie wir da gekommen sind, hat es keinen anderen gegeben zu der Zeit, weil einfach denen ja Technik so viel weiter vorn war. Aber ich glaube, es gibt viel Möglichkeiten, wo man sagt, in Zukunft kannst du dort und da hingehen. Und ich checke auch das Verbrennerverbot nicht so wirklich, ja, wenn es kommen sollte, weil die Autos sind so sauber, dass es eigentlich ein Wahnsinn ist, ne? Gegen früher. Ich bin da eher für so Technologieoffenheit und finde es voll cool, wenn es da ja was Buntes gibt, von mir aus Wasserstoff, elektrisch, Hybrid, weiß nicht, jeder soll sich austoben und soll halt das Beste draus machen. Ja. Das war so mein Wunsch, aber wie gesagt, es tut sich was jetzt, weil die Ära, wie es jetzt ist, das ist eigentlich vorbei. Oder man muss sagen, das ist ein cooler Sport, aber eigentlich sind die Autos Dinosaurier, weil wir fahren ja nirgends die moderne Technik mit den vielen Helferlines, weil es halt einfach nicht funktioniert. Ne? Ich denke, wir sind bei den Serienautos so oft, wie bei uns gibt es ja Gott sei Dank immer nur einen Schnee. Nur wenn ich jetzt im Winter 2 Kilometer fahre und dann leicht und hupt alles nur mehr nur, weil der Sensor nicht mehr geht und das nicht mehr geht, würde ein Rallye-Auto nie funktionieren. Deswegen fahren wir halt da immer nur eine alte Technik eigentlich.
Perfekt. Raimund, die letzte kleine Pause haben wir uns noch gegönnt.
Genau.
Zur letzten Sonderprüfung sozusagen. Ja. Jetzt würde mich interessieren, du als absoluter Experte, wenn ich jetzt als junger Fahrer sage, mich interessiert sowas, ich würde da gerne anfangen. Hast du einen Tipp?
Ja, ich würde einmal versuchen, dass ich irgendwo eine Rallye-Schule besuche. Sowas gibt es ja teilweise.
Wirklich? Rallye-Schule
ja,
gibt's? Okay.
Es gibt es lange in Rappolz, glaube ich, heißt es da oben, haben sie es ausgebildet, da sind gefahren mit einer. Mhm. Dann gibt es also Sachen wie den Ford Racing Rookie, aber sowas mittun. Dann würde ich einfach wirklich hergehen und mir ihn aussuchen und einmal sagen, du, fahr mit mir, sag mir, ob ich es kann oder nicht. Ich habe das auch ein paar Jahre lang gemacht. Eigentlich ganz interessant und witzig war oft, dass die Leute, wenn sie denen auch helfen wolltest und gesagt hast, du hast kein Talent, furchtbar böse waren. Ja, darum habe ich das dann auch wieder aufgehört. Das war wirklich schlimm, aber ich hätte es immer schlecht gefunden, wenn ich dann da gestanden war und gesagt hätte, du kannst das schon und weißt von Haus aus, das wird nichts, weil du eben schon so viel über die Jahre so viel Leute gesehen hast, die sich wirklich finanziell total ruiniert haben.
Ja.
Also ich kenne einige, die zahlen heute noch zurück für die Blödheiten, was gemacht haben vor 30 Jahren.
Ja.
Und da war ich ganz ehrlich, aber sowas täte ich. Dass du wirklich sagst, ja, ich glaube, ich kann das, sitzt die eine bei mir und sag mir die Wahrheit. So würde sie machen.
Hast du persönliche Gewohnheit oder irgendein Ritual für die?
Wow, eigentlich jetzt nicht mehr. Früher habe ich schon so einen Spleck gehabt beim Handschuh anziehen. Man musste ja feuerfeste Handschuhe oder feuerhemmende Handschuhe haben gehabt. Ich habe immer den linken Handschuh zuerst. Ich weiß nicht wieso, aber das irgendwann hast du mal so eine Spinnerei gehabt. Dann habe ich das angefangen und dann nach einer Weile sagt wieder, ja, naja, voller Blödsinn eigentlich. Aber das war halt auch so eine Serie. Da habe ich immer gewonnen und dann ist mir das aufgefallen, dass ich das tue. Und dann war das wirklich oft schon so, dass ich den rechten angehabt habe, hab mir wieder ausgezogen und hab zuerst den linken angezogen. Komplett verrückt. Aber heute tue ich sowas nicht mehr. Nicht? Aber früher, ja, das war eigentlich das Einzige. Sonst, muss ich ehrlich sagen, habe ich nur immer versucht, dass ich mich halt wirklich mit dem ganzen Thema gescheit auseinandersetze, dass ich nichts in Zufall überlasse. Dass du einfach alles kontrollierst. Ich bin der volle Kontrollfreak gewesen. Wirklich, ob wirklich das Setup so ist, wie ich das wollte und die Radl wirklich da sind und das, was da ist und einfach nichts in Zufall überlassen. Da bin ich halt schon, was mich selber betrifft, bei der Fahrerei, ehrlich gesagt, geschlampert geworden. Ja, Vorbereitung, mal Video studieren. Die Jungen halt, das ist ja ein Wahnsinn, was die Zeit verbringen, Videostudium zu machen. Also das ist wirklich arg. Aber bei der WM, wenn du das anschaust, jeder hat dann sein Handy oder einen Laptop dabei und schaut. Du hast ja eine Kamera mitrennen, nicht? GoPro meistens. Und dann, ja, da kann halt nur ein bisschen was, da kann halt nur ein bisschen was. Und dann schauen sie aber auch das nächste Jahr zum Beispiel, wenn wir jetzt Monte Carlo hernehmen, die schauen nächstes Jahr dann wieder bei der Konkurrenz ein, weil das kannst du mittlerweile alles machen. Nicht? Und ach, das ist so viel Zeitaufwand. Das hat es halt, so wie wir, so viel international unterwegs waren, einfach nicht gegeben, weil die Möglichkeiten nicht da waren. Nicht? Das war halt Schrieb und fertig. Und mit denen hast du recht gekommen können. Nur das Tolle ist das halt, wenn es einen Nöbel hat zum Beispiel, dann sind die Leute meistens richtig aufgeschmissen, weil dann ist die Umgebung eine andere, dann ist er auf seinen Schrieb 100% angewiesen und dann auf einmal geht es nicht mehr so gut. Und das fällt aber auch in die nationalen Meisterschaften auf. Aber ja, ansonsten, ja, wie gesagt, war ich schon sehr dahinter und das bin ich auch heute bei den ganzen Kundengeschichten. Also mir hat das letzte Mal gefallen, bei dem Marcel Nallinger ist BWD der Hauptsponsor, ich meine, das ist was, ja, oberösterreichische Firma. Und dann fällt mir auf, dass irgendein Pickel halt falsch ist, nicht? Und ich gehe dann hin zu den Kartschiff und sage, du, das können wir so nicht tun. Und das hat jetzt wieder der Papa von Marcel gesehen und dann sagt er, hey, voll cool, dass du da so genau bist, ja? Weil das Problem ist ja wirklich oft, dieser Mechaniker, der schert sich ja um das Pickel nicht, nur das Pickel bringt Geld, ja? Und der da halt so Geld reinsteckt, dann möchte auch der das dort picken haben, wo es hingehört, nicht? Aber das sind halt so Sachen, auf die schaue ich immer, weil ich ganz genau weiß, der Erste, der dann wieder einen drüber kriegt, das bin ja dann ich und das ist nicht der Mechaniker. Also da bin ich schon überall dahinter und dass man da wirklich aus jeder einzelne von uns alles gibt und ich muss echt sagen, ich bin so happy mit meiner Mannschaft, was wir da beieinander haben, weil da wirklich jeder so dick ist, wie wenn es seins war. Das ist unser Erfolg, unser Misserfolg und das ist einfach eine lässige Geschichte, das Zusammenhalten für die Leute und so, das taugt mir schon.
Voll cool. Mit welchem Kollegen oder Kollegin aus dem Rallye-Sport soll ich als nächstes einen Podcast aufnehmen, deiner Meinung nach, wenn du einen oder eine empfehlen kannst?
Ich hab auch, vorher hätte ich gesagt den Sepp Heider, weil der Sepp Heider ein cooler Hund ist, aber er fällt schon so lange nicht mehr. Für die Aktuellen interessant sicher Hermann Neubauer, wenn er Zeit hat. Und Simon Wagner, muss ich ehrlich sagen, weil der halt derzeit unser Bester ist. Das muss man ehrlich sagen, und erfolgreichster. Vor zwei Meisterschaften, vor die tschechische Meisterschaft, vor die österreichische Meisterschaft und ein paar Europameisterschaftsläufe. Also der kann da sicher auch was Interessantes erzählen, weil ich weiß nicht, wie er es heuer macht, aber vorher gesagt, ist er zwar mit Hyundai gefahren, aber mit zwei verschiedenen Teams. Und das ist sicher auch interessant. Ja, wie arbeitet das Team, was tut das anders und so weiter. Ich glaube, dass das ja schon zwei gute Kandidaten waren.
Mit dem Hannes Trinkl würde ich auch gerne aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich den da überreden kann, dass er kommt, ja.
Ja, Hannes ist momentan recht viel unterwegs, das weiß ich. Ja, Hannes ist, das war sicher eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob er es noch macht, weil er hat halt auch seine Arbeit daheim und werkt da fest und hat halt einen Job, der auch sehr zeitintensiv ist. Ist auch im Sommer viel unterwegs, was ich am Anfang auch gar nicht so gecheckt habe, aber mit den GPS-Punkten und hin und her, was da immer wieder machen müssen, also.
Vielleicht kann ich ihn ködern, wenn ich sage, sehr Freund war da und hat es auch überlebt. Das war nicht so schlimm.
Nein, also Hannes ist eh kein komplizierter. Aber er weiß, was er will und was er nicht will. Das ist auch klar.
Das haben ja die Sportler dann so an sich. Also das, sonst wirst du das halt auch nicht wahrscheinlich. Ja. Raimund, bisher, also total interessantes Gespräch. So packend, voll faszinierend. Meine Frage zum Abschluss. Wenn du deinem, sagen wir in dem Fall, deinem 21-jährigen Ich was sagen konntest, heute, was wäre das?
Den würde ich sagen, du dummer Bub, hast Englisch gern in der Schule, dann weißt du nur weit weitergekommen. Und weißt du, wieso ich das sage? Weil für mich war das immer klar, ich wäre Maurer oder wäre Holzknecht. Das war immer so. Und mir war das alles so wurscht, ja. Ich bin zwar über durchgekommen, bin aber nur Volksschule gegangen, weil damals, wie ich da noch in die Schule gegangen bin, da zur Hauptschule gegeben und der Volksschule gegeben. Ich war in der vierten Klasse, da habe ich auch gleich Pech gehabt, da habe ich beim Knie einmal richtig weh und da bin ich über einen Monat, habe ich gefällt in der Schuljahr, und dann bin ich halt in der Volksschule weitergegangen, weil da hat sich ja keiner gekümmert. Also meinen Eltern war das sowieso wurscht, mit uns hat auch keiner Hausübung gemacht. Es hat dann Situationen gegeben, wo ich halt dann international unterwegs war und dann auf einmal ist losgegangen, hey, du musst jetzt Englisch schreien anfangen, weil da gibt's Journalisten und. Echt, das war eine Katastrophe, gell? Und ich bin dann wirklich hergegangen und hab mir selber so viel dann beibracht mit Bücher, Kassetten und hin oder her, aber das war ein großer Fehler. Und warum war es ein großer Fehler? Ich bin damals bei Lancia in denen ja ein Buch drinnen gestanden als Wunschkandidat, hab mich aber nicht verständigen können mit dir richtig. Also ich habe immer vor lauter Scheu, weil ich halt nicht reden kann, mit den über den Bogen da haben wir dann gemacht. Und auf das bin ich viele Jahre später erst aufmerksam gemacht worden. Bin in einem italienischen Team gefahren und da war der Maurizio Peresinotto, war der Einsatzleiter und der war damals Profibeifahrer bei Lancia. Und der hat mir das gesagt, dass mir damals der Cesare Fiorio gern gehabt hätte, aber es ist kein Kontaktstand gekommen zu mir, nicht? Der hat mich zwar wieder angeredet, aber ich habe nicht gewusst, was er will von mir, ja. Und einfach gesagt. Also das war mal ein ganz wichtiger Punkt, dass die gescheite Schulbildung machst und die nicht so locker machst, wenn du das erreichen willst, was ich da jetzt da gemacht habe. Und ansonsten muss ich sagen, glaube ich, habe ich eigentlich relativ viel richtig entschieden. Harte Schule gehabt, wie wir schon geredet haben, das war sicher ja mit ein Grund, glaube ich, auch, dass ich mich dann halt durchbeißen gelernt habe. Ja. Und zum Arbeiten war ich nicht zu faul. Der Rest, glaube ich, hat fast alles gepasst. Fehler war ein großer, was ich auch anders machen darf, der Wechsel damals eben zu Ford. Man fährt Österreich, das war super, das war alles okay, aber das große mein Werk in England, das war ein grober Fehler. Mache die oder darf die auch nicht mehr machen. Redet man sich halt im Nachhinein nicht mehr leicht, nicht? Aber die haben halt damals mit den Goldscheinen gewunken und ich hab's braucht. Und dann habe ich halt dort mehr verdient wie bei VW und bin halt da weggegangen. Aber ich muss dazu sagen, ich habe dann wieder mal zurück dürfen zur VW, also dürfte es nicht so schlecht gewesen sein, was ich da gemacht habe. Nein, ansonsten glaube ich, oder ist ruhig gepasst. Ich glaube, dass ich nicht weiß gut, wie viele Fehler gemacht habe.
Du hast sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht, sonst würden wir jetzt nicht da sitzen. Lieber Raimund, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da jetzt sprechen und können, dass man du das alles erzählt hast. Das ist so interessant. Bin mir sicher, die Zuhörer, Zuhörerinnen werden es auch gebannt verfolgen. Ja, kannst du auf eine geniale Karriere zurückschauen. Du bist immer noch aktiv. Ich meine, was gibt Schöneres? Und vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du dir Zeit genommen hast.
Bitte gern, ja. Ich hoffe, dass ein paar zuhören. Und wenn nicht, dann haben wir uns mit zwei gut unterhalten.
Dann war es für uns cool.
Macht es gut. Danke dir.